Ich freue mich. Es gibt eine neue Folge des Zenit-Podcasts und ich stelle euch direkt gleich mal meinen Gast vor. Idil Beider ist Schauspielerin, Comedian, Aktivistin. Sie ist als Waldorfschülerin, ja, und das muss ich jetzt hier erwähnen, weil es wahrscheinlich noch ein Thema werden wird, ne? Das ist sehr wichtig in diesem Podcast heute, denke ich. Sie ist als Tochter einer alleinerziehenden Maskenbildnerin in Celle. Und in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Mhm. Bekannt geworden ist sie als prollige Jungtürkin Cilit Ayşe. Mhm. Mhm. Oder als, das muss ich mal fragen, das stimmt, Nazi-Oma Gerda Grischke.
Richtig.
Aus Neukölln.
Ja.
Schon Nazi-Oma,
ja,
ne?
Ja.
Das war ja so, ne?
Also so, dass sie halt, sie sagt halt, ich weiß ja nicht, was ihr von mir wollt, ja? Also
ja.
Ich sag nur, was los ist, die versaunet Panorama, ist alle dunkel, 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 ja? Das macht, wenn keine blonden Haare mehr da sind, sieht das einfach alles scheiße aus.
Aber in die Türkei fahren, das finde ich gut, wa? So.
Ja.
So von wegen, da, die Türken sind gut, wa?
Die sind gut.
Ja, ja, okay. Mit ihren derb realistischen Kunstfiguren, die ich gerade genannt habe, nimmt Idil Beider Klischees aufs Korn und plädiert dafür, Deutsche mit Migrationshintergrund nicht immer nur nach ihren Mängeln zu beurteilen. Idil wurde damit erst zum YouTube-Star, dann eroberte sie auch die männlich dominierten Kabarettbühnen. Und heute ist sie mein Gast im Zenit-Podcast. Hallo Idil, ich freue mich so.
Hallo Aline, ich freue mich sehr. Ist das schon
fängt
eine geile
gut an.
Wirklich.
Habe ich getroffen,
super.
Ja.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Und Waldorfschule müssen wir drüber reden.
Ja, natürlich.
Ich liebe es, über die Waldorfschule zu reden.
Ich weiß, aber es ist ja auch echt, ja. Also ich meine, wir haben uns ja vor kurzem erst getroffen, ganz kurz zur Transparenz. Ich sag ja jetzt immer, also wann oder was wir gerade für einen Tag haben ungefähr. Also wir sind jetzt muss ich gerade selber gucken.
Logbucheintrag.
Was ist heute eigentlich der Winter?
Heute ist Freitag.
Freitag der
9.
Geil, du das weißt. Ich weiß nicht mal mehr, welcher Tag heute ist. Heute ist Freitag, der 9.6.2023.
So.
Haben wir das auch erklärt. Weil ich hatte jetzt oftmals den Fall, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, dass eben einfach Sachen passiert sind, nach dem Podcast und man natürlich dann, wenn man den dann veröffentlicht hat, dann einfach das irgendwie komisch wirkte, ne?
Ja,
weil man da noch nicht drüber gesprochen hat und deswegen sage ich das jetzt immer zur Sicherheit.
Das ist tatsächlich so eine Sache im Podcast, die Aktualität und dann kommt es halt wann anders
weil
raus. Und,
bis morgen werde ich ihn jetzt nicht gleich reinstellen. So. Aber ihr merkt, es ist mit Ide kann man sehr viel lachen und wir kennen uns jetzt schon, also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, muss man dazu sagen und ich glaube auch gleich gefunden.
Aber gleich lieber auf ersten Blick bei mir, sag ich dir ganz ehrlich.
Das nicht
war
nur wegen der
so,
Hunde.
Ja,
also
Chemie hat sofort gestimmt.
Das ist wirklich, kann man wirklich so sagen. Und gerade diese Waldorf-Geschichte, die du mir letztes erst erzählt hast, wo ich dann echt überrascht war. Und da habe ich dann echt gemerkt, ich bin so eine richtige typische Anti-Waldorf auferzogene, so, die kriegen ja nichts auf die Reihe, Leute, weißt du?
Geil!
Das ist eben meine Erfahrung und deswegen war das sehr interessant. Und gerade wenn du eben türkischstämmig und dann Waldorfschule, das ist so wie bei mir, so Watti ist halb Araber, halb Ossi. Das passt einfach für viele nicht zusammen.
Genau. Kitchen, auf jeden Fall.
Genau. Also darüber wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ich will aber direkt, weil ich das jetzt schon merke, dass wir wahrscheinlich auch immer mal wieder abdriften und damit ich zumindest die eine wichtige Frage gestellt habe, die sozusagen für mich als These hier über diesen ganzen Podcast steht und damit ich sie nicht vergessen habe, aber weil es ja doch um Humor geht oder das möchte ich zumindest auch gerade, weil du auch mal gesagt hast, Humor ist eine Brücke, habe ich gelesen, das fand ich sehr schön und genau, und zwar die Frage, Idil, wer ist lustiger, die Türken oder die Deutschen?
Türken.
Ich habe mir schon gedacht.
Ich muss es sagen.
Habe ich mir schon
so,
gedacht.
Wirklich, tatsächlich.
Ja.
Also der türkische Humor ist einfach, wie soll ich das sagen? Ich kann das schwer erklären. Aber es gibt sowas, was ich früher mal gesagt habe, was natürlich nicht unbedingt nur ganz so stimmt.
Ja.
Ne? Also es gibt auch sehr, sehr intellektuellen Humor in der Türkei. Aber es ist in der Türkei irgendwie das, was womit ich groß geworden bin. Mhm. Das war zum Beispiel Kemal Sunal.
Mhm.
Und das war ein großer Comedian in seiner Zeit. Und die Sachen beruhen halt immer so ein bisschen auf ordinär und gewalttätig, aber es ist schwer zu erklären, es ist auch für Deutsche schwer zu fassen, was damit gemeint ist. Ne? Also bei uns ist so, je ordinärer der Witz ist, desto dann hast du gewonnen.
Okay.
Und das geht also nach unten. Bei Deutschen geht es oft nach oben. Je intellektueller der Witz ist, desto geiler ist er.
Findest du? Wir haben doch so Blondinenwitze und Ostfriesenwitze.
Ja, das stimmt. Das
so
ist jetzt auch nur
platte.
Echt Klischee, dass ich jetzt hier auftue.
Aber es ist eine schöne Erklärung ist.
Nein, nein. Aber wenn man jetzt so an Kabarett denkt, das gibt es ja so nicht. Ne? Also in der Türkei. Ich glaube, die machen die Unterscheidung einfach nicht. Es gibt politisches Humorland in der Türkei. Aber eben, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde die lustiger. Ich finde sie einfach, ich finde den Esprit größer. Ich finde, und dazu muss ich sagen, ich verstehe ja Türkisch auch nur, ne, auch nicht so super, super gut. Aber den Humor verstehe ich. Und manchmal habe ich sogar richtig Sehnsucht nach türkischem Humor. Okay. Weil der einfach, der ist oft schreiend, der ist oft, du bescheuert. Also der hat sowas.
Temperamentvolles oder trocken oder kann man das sagen? Nee, oder?
Ich glaube, was lustig ist an Türken ist halt, wenn sie sich aufregen.
Mm.
Also wenn sie sich aufregen, sind sie am lustigsten. Dann kommen da Sachen raus. Ey. Und das ist bei mir ja nicht anders. Ich merke, mein Humor ist sehr türkisch. Also wenn Gillette sich aufregt, wenn ich mich in meinen Figuren aufrege, dann kommen da die schärfsten Sachen zustande. Ja? Also weil man sucht und man versucht irgendwie das noch krasser zu machen. Wie kriegt das noch krasser hin? Und dann kommen dann da Sachen, die wirklich teilweise unfassbar lustig sind.
Gibt es irgendwie spezielle Themen, so wie ich jetzt sage, Blondinenwitze, Ostfriesenwitze hier in Deutschland, aber gibt es sowas auch in der Türkei?
Natürlich.
Also über wen macht man sich da lustig?
Zum Beispiel macht man sich lustig über Schwarzmeertürken. Also Schwarzmeertürken, Lars sind so die Ostfriesen.
Ich war mal in Chile. Ja. Das ist so am Schwarzmeer, oder?
Chile?
In Chile, das ist so ein Ort.
Ah, in der Türkei?
Ja, ja.
Ah, okay, ich habe jetzt gerade an Chile gedacht, in Südamerika.
Ach so, nee. Gott, nein, sorry, nein, ich meine Chile, den Ort, aber
ja,
wie dem auch sei.
Aber es ist spannend.
Okay. Da bin ich damals, als ich noch in Istanbul, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Istanbul gewohnt, sind wir immer nach Chile gefahren mit dem Bus von, ich weiß nicht mehr, Üsküdar oder irgendwo ging da der Bus los, um dann da einfach zur Bahn zu gehen. Das war ist auch egal.
Ja,
aber ja, nee, lustig, Schwarzmeertürken.
Ja, Schwarzmeertürken, Lars zum Beispiel, darüber macht man sich lustig, aber es gibt eigentlich alles Mögliche. Und das Interessante ist, dass, glaube ich, der Humor in der Türkei, der hat auch viele Doppeldeutigkeiten.
Ja,
ne? Also man spielt gerne mit sexuellen Doppeldeutigkeiten, weil es halt sehr, es gibt ja immer noch dieses, Schamgefühl über Sexualität offen zu sprechen. Das ist jetzt schon nicht unbedingt etwas, was ich so in der Türkei erlebt habe, dass sie das da so machen. Also es ist nicht FKK, weißt du, was ich meine? Das ist einfach, kriegen die nicht hin. Ich finde FKK mega, ich finde so eine Befreiung.
Da bist du hier richtig in Deutschland.
Ja, wirklich, wirklich, richtig, richtig. Und also das ist so, dass du so aus der Türkei dieses Humor, das Witzige, das ist schon mein Ding, ja. Wo wollte ich eigentlich gerade hin?
Gute Frage. Ich habe auch schon wieder den roten Faden verloren. Aber eigentlich genau, wir hatten ja, du hattest gesagt, die Türken sind lustiger als die Deutschen. Ich meine, das hätte mich jetzt auch nicht verwundert, ehrlich gesagt. Wir Deutschen haben da, glaube ich, auch irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht gerade bekannt in der Welt als die lustigsten Menschen oder die humorvollsten Menschen.
Nee.
Und natürlich kann man das dann auch wahrscheinlich wieder nicht pauschalisieren, aber dadurch, dass also, wenn ich meinen Opa oder meine Großeltern dann so sehe, dann denkst du, okay, die sind echt lustig. Aber das ist dann so ein trockener Humor. Deswegen sage ich so. Bei Türken ist es, oder ich kenne es ja auch bei Arabern, das ist dann eher laut, ne? So ein bisschen lauter.
Es ist lauter, es ist ein bisschen mehr Beschimpfung.
Aber mit Liebe, oder?
Mit Liebe.
Ja.
Man merkt halt, wenn du dann diese Beschimpfung, aber das ist nicht wirklich gemeint als Beschimpfung. Es ist mehr so als verzweifelter Aufschrei gemeint. Das auf jeden Fall. Es gibt auch Deutsche, die wahnsinnig lustig sind. Also, aber du hast recht, auch ich stehe eher auf den trockenen Humor, ne? Dann kommt da so ein Spruch irgendwie, also ich kann ja mal ein Beispiel geben. Ich war irgendwann mal in Köln im WDR-Haus und da musst du dich ja vorne mal anmelden. Ich glaube, ich war da in einer Radiosendung und dann sagt da, sind Sie Frau Beida? Der hat das so ganz komisch ausgesprochen. Ich so, ey, du brauchst das jetzt hier nicht zu orientalisieren, mein Name. Sag Beida. Ganz normal. Und er guckt mich an, war völlig in Schock, warum ich ihn gleich so anflaume. Dann ruft er oben an, legt auf, sie wollen nicht mehr, dass sie kommen. Sie können jetzt gehen. Und da musste ich so lachen, weil ich ihn so angemacht habe und er gesagt hat, du kannst gehen. Da hat er gesagt, Spaß, Spaß. Also, er wollte einfach nur reagieren auf meinen Gezeter und Gemecker. Und ich muss sagen, ich finde halt Berliner Humor auch krass lustig. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ich finde, die Berliner haben einen unfassbaren Humor. Der geht gar nicht. Aber der geht halt.
Du kommst ja auch viel rum, dadurch kannst du das ja vielleicht auch...
Ja,
total. Unterscheiden.
Ja, 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 ja. Und im Norden, muss ich auch sagen, sind auch die lustigsten Leute. Also der Norden ist auch Knaller, weil das ist so ein Wort. Ne? Und
ja,
ich muss ja sagen, wir haben ja diese Ein-Wort-Sache entwickelt. Also deine Mutter möchte, dass du Müll rausbringst, dann sagt das Kind Hoffnung. Weißt du? Also so.
Das kenne ich noch gar nicht.
Diese Ein-Wort-Geschichte.
Schön, was ich hier alles lerne. Aber wahrscheinlich mache ich das auch schon die ganze Zeit, merk's gar nicht. Ja. Ach, ja, aber hast du, ich meine, du bist ja in Celle aufgewachsen und bist dann, glaube ich, mit 15, wenn ich, und ich meine, wie war denn das dann sozusagen im Unterschied? Dann, ich meine, Celle wird dich ja auch irgendwie geprägt haben und dann sozusagen Berlin, wenn du jetzt sagst, Kreuzberg, ja, ist ja auch so, ich habe das irgendwo, muss ich mal gucken, wo ich das, da hast du irgendwie gesagt, das ist, glaube ich, so dein Kraftort.
Ja, Ort. Ja, total.
Und das hat dich ja dann wahrscheinlich auch dahin gebracht, wo du jetzt bist, oder?
Ja, ja, ja. Also ich meine, ich bin in Celle geboren, damals war es eine 70.000 Einwohnerstadt. Und dann bin ich ja nochmal in einen kleineren Ort gekommen und das war dann Benefeld-Bomlitz.
Wo ist das denn?
Das ist bei Walsrode, Vogelpark Walsrode. In der Nähe
wo
von
ist der Lüneburg. Vogelpark Walsrode? Da siehst du mal, ich bin so ein Berliner Kind, ich habe keine Ahnung, was außerhalb von Berlin stattfindet.
Ist auch nicht wichtig, was außerhalb von Berlin stattfindet.
Schön.
Ja, und Benefeld-Bomlitz ist Walsrode, ist Lüneburg, also in der Nähe von Lüneburg. Lüneburger Heide, ich habe wahnsinnig viele Heide gesehen, weil in der Waldorfschule hatten wir ja, das war ja auch ein bisschen militärisch, ne, darf man ja nicht vergessen, war ja schon so ein halbes Militärding jeden Tag bei Wind und Wetter. Egal, ob 40 Grad im Schatten war, geschneit und gehagelt hat, wir sind spazieren gegangen.
Wow.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht.
Da konntest du nicht raus aus der Nummer. Das musste gemacht werden.
Quasi einmal Bundeswehr nur anders. Ja. So ein bisschen, ne? So versteckt. Ja, nee, weil meine Mutter hatte auch zu DDR-Zeiten, die hat ja auch so ein Zeug erzählt. Deswegen finde ich es jetzt lustig, dass in der Waldorfschule, die hatte Handgranaten-Weitwurf und so ein
Kram. Nein!
Ja. Und Schießübungen und sowas. Es war halt da, zu DDR-Zeit musstest du das halt, du musstest ja dein Land verteidigen können irgendwie. Im Nachhinein denke ich manchmal so, vielleicht sollte man es manchmal auch wissen, auch um ein bisschen demütiger zu sein. Ich weiß nicht, wie manche denken. Ach, keine Ahnung.
Oh, geil.
Okay. Nee, spannend. Also ich lerne vor allen Dingen, ich glaube heute am meisten, nicht über die Türkei oder so, sondern über die Waldorfschule.
Waldorfschule, ja.
Das finde ich.
Muss ich schon sagen.
Also, jetzt gucke ich mal gerade, was ich habe hier so viele Sachen mir aufgeschrieben, die.
Aline, du musst deinen Kaffee aber auch ein bisschen.
Ach, muss ich den jetzt schon trinken?
Du musst schon anfangen.
Ach so, ja, also das kann ich ja gleich mal einführen. Also ich mache ja in meinem Zenit-Podcast, wie Sie ja alle wissen, frage ich ja jeden Gast, dass er irgendwas mitbringen soll oder irgendwie eine Geschichte, dies, das und jenes. Und Idel hat mir lustigerweise einen libanesischen Kaffee gekocht, der aber wie türkischer Mokka, arabischer Mokka, ne? Das ist ja irgendwie alles so ähnlich. Ist da eigentlich Kardamom drin?
Da ist Kardamom drin,
okay. Und da hat sie mir jetzt versprochen, weil ich das ehrlich gesagt wirklich noch nie gemacht habe. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das im Libanon üblich ist, ich erkenne das da nicht. Ich glaube, das machen die libanesischen Drusen, das ist aber egal. Und zwar Kaffeesatz.
Richtig, ich lese dir aus der Kaffeetasse.
Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, was ich dann dazu hören bekomme.
Nee, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Immer gut.
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Es gibt allerdings, muss ich erzählen, ne? Also die Türken stehen auf Kaffeetasse lesen, Karten lesen.
Schmeckt
gut. Wenn die wissen, da ist einer, der lesen kann, rennen die dir die Bude ein. Und zwar ist mir das im Bodrum passiert. Ich bin mit einer Bekannten irgendwie nachts dann noch so lang gelaufen, haben wir uns zu anderen Leuten dazugesetzt. Die haben einen Mokka getrunken, dann gucken die mich an und sagen, kannst du aus der Kaffeetasse lesen? Ich so, nee, Leute, also sorry. Dann sagen die, doch, du kannst. Und dann musste ich lesen.
Okay.
Und das war so das erste Mal und ich so, ey, ich denke mir das jetzt aus, was wollt ihr denn von mir? Ich kann nicht lesen. Ich gucke rein und dann sage ich, okay, das, was ich sehe, darf ich nicht sagen. Und dann fingen die an zu lachen und sagen, doch, sag mal. Und dann sagt, das war ein Pärchen. Aha. Und dann sagt, er hat dich betrogen mit einer anderen. Sie so, ich weiß, das Schwein, er hat ein Kind mit ihr gemacht.
So.
Das hat uns fast getrennt.
Du bist ein Medium, weißt du?
Ey, und ich war nur so, oh mein Gott. Und dann dachte ich, naja, vielleicht kann ich es ein bisschen.
Ach, witzig.
Aber solche Sachen werden heute nicht vorkommen. Es ist nur einmal vorgekommen, dass da sowas drin stand. Und ich würde es auch nicht erwähnen.
Ach du, alles heute, gut. Sag ich nur alles die, gut. Die aber Dinge, die gehen. Aber muss man da eigentlich irgendwas, also für die, die mich ja auch kennen, ich trinke ja eigentlich koffeinfrei, deswegen wird das heute lustig. Ich meine, sehen, ob ich Herzrasen bekomme, weil ich nicht mehr schlafen kann wegen dir. Aber ich habe mir jetzt zu.
Es ist ja ein ganz kleines bisschen. Ach, ich trinke das Ding immer in einer normalen Kaffeetasse.
Oh wow, also okay. So ein fettes Teil. Ja gut. Aber ich trinke das jetzt einfach ganz normal aus. Man muss ja nicht irgendwie auf Ex oder so, ne?
Schnüppchen, genau.
Gott, ich komme mir total deutsch vor, ne? So von wegen, ich habe sowas noch nie gemacht. Wie trinke ich jetzt einen Mokka, ey? Mein Gott. Ja, also das wird das Projekt für heute. Da bin ich sehr gespannt. Und da wirst du uns dann noch, oder uns beiden, genau, oder ich weiß nicht. Aber dir kann ich das ja dann nicht. Nee, da müsste ich das ja machen dann, ne?
Du kannst auch machen. Du kannst auch meine lesen. Mach ich jetzt und drehe ich das um.
Nee, warte. Ja, okay, na gut. Ach so.
Du kannst es ja mal probieren, Aline. Mal, wer weiß, oh Gott, kommt hier noch was raus.
Mein neues Hobby. Oder vielleicht mache ich da einen Beruf draus.
Vielleicht macht die ARD eine neue Rubrik. Wer weiß.
Kaffee lesen mit Aline am
Hut. Mit Aline. Bitte. So, man muss es mit der linken Hand dreimal in die rechte Richtung drehen.
Also umgedreht, muss man dazu sagen. Genau.
Die Untertasse kommt dann auf die Tasse drauf. Dann drehen wir eigentlich dreimal so. Und dann Bismillah umgedreht und dann lassen wir es stehen,
wie lange?
Bis der Boden kalt ist.
Also es bleibt jetzt erstmal noch ein bisschen stehen.
Fass mal hier an, du merkst, es ist warm
und bis der kalt ist,
dann liest.
Ach witzig, es hat ja auch echt noch so eine Ordnung so, ne?
Das ist eine richtige Ordnung, lustig. Er darf nicht durcheinander kommen.
Nee, dann ist ja falsch, ne?
Richtig.
Ach, witzig. Ach ja, aber das kommt mich vielleicht gleich auf ein Thema, weil das hatten wir ja auch letztens, als wir uns getroffen haben, fand ich das auch spannend, weil du ja doch auch sehr, wie soll ich sagen, nicht spirituell würde ich es nicht nennen, aber esoterisch oder Esoterik.
Nee, Esoterik würde ich es zum Beispiel nicht nennen. Es ist ganz schwierig, mit diesem Label umzugehen.
Wahrscheinlich.
Aber du hast recht, ich bin definitiv im Fahrwasser, ich bin auch in diesem Klima groß geworden. Also, das sind ja alles so, sage ich mal, archaische Informationsmöglichkeiten. Ne? Mhm. Also im Sinne von, ich kann dir nur erzählen, zum Beispiel, es ist einfach in unserer Familie, ist das so. Mhm. Meine Oma konnte Dinge voraussehen. Zum Beispiel gibt es da die Geschichte, dass sie eines Abends packt sie ihre Sachen, macht ihren Mantel fertig. Meine Mutter und meine Tante gucken, was machst du denn? Sie so, ja, es wird einen Anruf geben. Mein Bruder ist gestorben. Und Tatsache, irgendwie eine Stunde später kam der Anruf. Und woher weiß sie das? Ne? Also das sind so Dinge, die in unserer Familie ganz viel sind. Meine Mutter auch, die hat auch ganz viele dieser Erfahrungen, dass sie Informationen bekommt. Dass sie da tatsächlich, ich denke, so Channel, Medium, so in diese Richtung, das ist in unserer Familie schon drin. Es kommt natürlich aus alten, alten Traditionen, ne? Dass man, sowas ist ja eigentlich schon auch üblich gewesen. Religionen haben das dann auch ein bisschen weggedrängt und haben gesagt, das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Ich glaube, in der Türkei ist es so, macht die Kaffeetasse unbedingt, glaub ihr, aber glaub ihr nicht. Mhm. Das ist das, wie du damit umgehen sollst, sollst du es auch loslassen. Ne? Aber es soll wohl, ist halt ein altes System, um ein bisschen im Universum zu gucken. Mhm. Ich glaube, das ist so, das Schwierige ist, das Wort Esoterik und das Wort Spiritualität sind natürlich durch diese ganzen Corona-Dinge sehr in Verruf geraten. Man hält die Leute jetzt für Spinner oder sonst was. Eigentlich im Prinzip sind es nur alternative Methoden oder alternatives Wissen. Es gab ja einen großen Mord von den Gnostikern in Europa, die ja eigentlich Esoteriker waren. Also es gibt einen christlichen Teil in der Bibel, der esoterisch war. Und Esoterik heißt nichts anderes als geheimes Wissen. Aber natürlich durch die jüngsten Entwicklungen, ne, wo wir eben gesehen haben, wie kommt es zusammen, rechte Leute, Esoterik, spirituell oder ne, alternativ. Und dazu muss ich halt ganz, ganz, ganz klar sagen, ich denke, was so wichtig ist zu verstehen an Spiritualität, ist, dass es natürlich einer gewissen auch Regelung folgt. Menschen, die andere Menschen töten wollen, sind nicht spirituell. Spiritualität bedeutet, sich an der Wahrheit zu orientieren, bedeutet auch eine Integrität zu haben, ne? Also dass deine Integrität, dass das, was du sagst und das, was du machst, übereinstimmt. Spiritualität bedeutet, dass man nicht mit Lüge arbeitet. Spiritualität bedeutet also, dass man, und es ist keine Moral, sondern es ist schon irgendwie eine Form von Leben. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, ich bin super spirituell, Heilpraktiker und das, aber die Asylanten müssen weg. Dann muss ich sagen, hast du den Punkt der Spiritualität nicht begriffen. Es ist Menschenliebe, bedeutet das. Es bedeutet, Menschen zu lieben und zu unterstützen in jeder Art und Weise, wie man kann. Und das ist eben, was sehr interessant ist, dass das in der Türkei gar nicht weg ist. In der Türkei ist es ganz, ganz normal. Das ist diese Art und Weise, mit dem Kosmos und mit dem Universum, mit Spiritualität und Glauben umzugehen. Das ist total normal. Das ist auch in Brasilien normal. Medium in Brasilien ist ganz normal. Da dreht keiner durch. Es ist völlig normal, dass man mediale Fähigkeiten hat, ne? Also es ist, habe ich mich mal erkundigt, in fast allen Ländern außer eben diesen sehr westlichen Industrieländern ist das immer noch etwas, was eine Tradition ist. Und soll aber auch transportieren, dass man dem Menschen etwas Gutes tut, dass man eben nicht möchte, dass Menschen einfach so sterben oder abgeschoben oder dass ihnen Leid zugefügt wird. Es geht in der Spiritualität immer darum, das Leid zu verringern. Und ob du da Buddhist bist oder Christ bist oder Moslem bist, das ist völlig irrelevant. Der spirituelle Teil ist immer die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Licht. Ja, so würde ich es beschreiben.
Ja.
Und deshalb ist es natürlich für mich schwierig zu sehen irgendwie, dass da Leute sagen, ich bin super spirituell und lehne andere ab. Also das ist, macht keinen Sinn. Na, wenn du verstanden hast, dass wir hier alle eins sind und dass das hier auch irgendwie auf einer übergeordneten Ebene natürlich auch was anderes ist als nur die Welt und nur das Leben, sondern dass es da auch andere Blick- oder Perspektiven gibt, die man einnehmen kann, die aber nie damit zu tun haben, anderen zu schaden oder andere abzulehnen. Was nicht bedeutet, dass sie bei dir im Bett schlafen müssen. Aber ja.
Ja, nee, verstehe ich. Ja. Es ist ja, ich glaube, spirituell Spiritualität umfasst, glaube ich, einiges. Religion ist, glaube ich, nur ein Teil davon, würde ich mal sagen. Und was ich ja immer denke oder meine Meinung ist zur Religiosität, dass das ja, ich finde, einfach Menschen, glaube ich, eine gewisse Struktur gibt und eine Ordnung vielleicht auch, wenn manches eben, was man vielleicht nicht so überblicken kann, ihnen einfach so eine Art Leitfaden gibt. Und das finde ich dann auch gut. Also das finde ich ja toll. Und wenn man daraus Kraft schöpfen kann, egal was es am Ende ist, ob das jetzt, keine Ahnung, manche glauben an Steine, manche glauben an dies, jenes, da sollen sie doch alle machen. Wenn die Leute daraus Positivität finden, dann finde ich das super. Und weil ich habe das immer in meiner libanesischen Familie gemerkt, die ja sehr erzkatholisch ist. Und wirklich mein halbes Leben wurde ich immer gefragt, warum, oder habe ich jetzt endlich zu Gott gefunden, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich auch immer gesagt, nee, tut mir leid, aber also es ist nicht an mir rangekommen. Und aus welchen Gründen jetzt auch immer, ich bin zweierlei aufgewachsen, sehr atheistisch und sehr dann sozusagen auf der Seite im Libanon dann eben ständig mit in die Kirche geschleppt worden. Aber deswegen fand ich das immer spannend, ob das dann, ja, was das so mit einem macht dann auch, ne? Also es hätte ja auch sein können, dass mich das irgendwann greift, ne? Und ich das dann, mich da wirklich gut mitfühle und auch wirklich dann daran glauben kann. Aber ich habe meiner Cousine damals immer gesagt, ich kann nicht nur glauben, ich muss wissen. Also war so mein Gefühl. Ich war dann doch, glaube ich, ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist der große Fehler. Man meint, dass man Wissen und Glauben irgendwie zusammen, nicht kein großer Fehler, entschuldige, sondern einfach nur eine die Unterscheidung ist da. Wissen und Glauben sind zwei so derartig verschiedene Elemente, will ich mal sagen. Du kannst, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Du kommst ja nicht an Gott über Wissen. Du kommst nur an Gott über Glauben. Und das Glauben auch nicht, vom Glauben auch nicht erwartet wird, dass er weiß. Weil das ist, Glauben ist, finde ich, so eine private, persönliche Beziehung, die man hat. Deshalb ist ja für mich oft auch diese ganzen Religionen, die dann losgehen und andere bekehren wollen, ich finde das schwierig. jetzt? Weißt du, weil eigentlich ist es, Glauben ist eine ganz persönliche Sache.
Genau, sollte auch, finde ich, eine persönliche Sache bleiben.
Richtig, man kann ein Angebot machen, aber dann mit einem Schwert zu kommen oder dann zu sagen, ja, stirbst du halt, wenn du jetzt nicht Christ oder Moslem wirst, ja, das finde ich dann nicht sehr christlich oder muslimisch, muss ich sagen.
Ja, gut, ja. Die Geschichte lehrte uns ja unterschiedliche Sachen, also es ist ja schon sehr interessant.
Ja.
Aber ich glaube, das hatten wir doch auch letztens, da habe ich doch erzählt, dass damals, als die Muslime sozusagen expandiert sind und dann sozusagen die Länder da eingenommen haben und dann gesagt haben, so, ihr müsst, also zu den Christen und Juden, ihr müsst jetzt einfach höhere Steuern zahlen. Wir akzeptieren euch, ihr müsst eine höhere Steuern zahlen, aber wir finden euch cool, weil ihr habt auch ein Buch. Weißt
genau,
du noch?
Genau.
Diese Buchreligion,
richtig,
diese ganze Geschichte, da hast du doch auch gesagt irgendwie, dass das auch so in den Communities so ein, ey, du hast ein Buch,
deswegen. Ja, es gibt eine Beschimpfung in der Türkei, die heißt Buchloser. Das ist eine richtig schlimme Beschimpfung. Das darfst du nicht einfach so sagen. Kitaps, das nennt man das. Er hat kein Buch.
Kitab,
also, egal, wenn du ein Buch, egal welches Buch.
Ich hole einfach irgendeins raus. Ich habe ein Buch. Ich habe mit. Ja, weil ich bin ja buchlos. Oh mein Gott. Ja, das war mal auch so ein Running Gag auch in meiner Familie, weil sozusagen die Ossis, ne? Also wir waren alles Heiden und haben die Bäume umarmt. So ungefähr.
Geil. Ja, was aber, ja auch schon wieder, es kommt ja dem Gnostischen sehr nah, ne? Also den Druiden und das sind alte
archaische. Totaler Blödsinn, das war ja nur so eine Überspitzung, aber sozusagen, also ich, deswegen würde ich mich nie als Atheistin bezeichnen, sondern Agnostikerin, weil Agnostiker sind ja die, die sagen, okay, ich glaube jetzt nicht an diesen Gott, den zum Beispiel Christen oder Juden oder Muslime auch glauben, sondern ich glaube einfach an etwas, so, also da, also nicht an, Atheisten glauben ja an nichts, also wirklich an das Nichts auch im Universum oder ich selbst oder irgendwas Inneres, keine Ahnung. Sondern ja, das finde ich eigentlich ganz schön.
Ich muss immer lachen über die Atheisten, weil du musst ja glauben, um nicht zu glauben. Dazu musst du wieder glauben. Weißt du, du kannst kein Atheist sein, ohne zu glauben. Also, das ist ja das Lustige.
Weil ich meine dafür, also ich bin echt wirklich unspirituell, aber ich habe so oft schon so Sachen gehabt, so, wo ich dann denke, okay, krass, das Universum will mir dann doch mal irgendwas sagen. Also das hat man dann schon manchmal so Momente. Und
ja,
wenn es dann irgendwelche Zufälle sind, du triffst irgendwen in irgendwo in der Weltgeschichte und denkst so, hä, warum ist der jetzt hier? Also,
und diese Magic ist halt der innere Kontext. Ne? Ein anderer würde das, und deshalb ist das so schwierig, das zu kommunizieren, weil ein anderer die Erfahrung gar nicht nachvollziehen kann, weil die so tief intim ist, weil du merkst das, du merkst, die Situation ist jetzt gerade geführt. Irgendwas ist hier gerade Magic, wie du sagst. Ne? Und ich finde, also wenn man sagen würde, Agnostiker, würde ich mich vielleicht sogar tatsächlich dazu ziehen, weil ich glaube an alle Götter. Mhm. Ich glaube einfach an alle. Ja. Also ich habe gar kein Ausschlussverfahren. Ne? Ich weiß, dass mir alle zur Verfügung stehen. Aber mein eigentlicher Glaube ist ja nicht. Und deshalb sage ich, passe ich eigentlich auch nicht in diese spirituelle oder in die ESO-Ecke. Weil eigentlich glaube ich, dass alles Frequenz ist. Hm. Also das Wissen darum, was wir aus der Physik wissen, dass das komplette Universum Frequenz ist. Alles hat eine Frequenz. Das bedeutet für mich, alles hat eine Qualität. Und wenn ich das aus der neutralen Perspektive erstmal losgehen kann und sagen kann, okay, das ist eine Frequenz. Welche ist es? Ist es eine, die sich schwer anfühlt oder ist es eine, die sich hoch anfühlt? Also ne, je höher, desto glücklicher, je unglücklicher und trauriger, desto schwerer fühlt sich an. Was hat das für eine Qualität? Was hat diese Heidelbeere für eine Frequenz? Was ist ihre Qualität? Es geht nur um Qualität. Und dann steht mir aber auch das gesamte Universum offen. Wenn ich mich einschränken würde, könnte ich auf vieles gar nicht zugreifen, weil ich nicht weiß, dass ich mich mit der Frequenz verbinden kann. Also ich bin schon jemand, der, und ich glaube auch daran, dass die Wissenschaft gerade wirklich dabei ist, diese Dinge irgendwie auch zu erklären, ne? Also warum, wie kommt das zustande? Wir haben die Quantenphysik, die einfach gerade alles durch den, also aufreißt, was wir an Glauben, was wir dachten, was wahr ist. Ne? Nochmal eine Riesenerweiterung und das auf einer wissenschaftlichen Ebene. Du musst jetzt kleines bisschen trinken.
Ja,
dann müssen wir das machen, bevor es kalt wird. Also warte.
Also ein bisschen so, also
ist da noch ein kleines bisschen?
Ja, ist wahrscheinlich genau richtig jetzt.
Genau
mein
richtig.
Tee, mein Tee,
ist
sag
genau
ich schon, mein
richtig,
Kaffee.
Ist schon,
guck mal,
genau.
Ich teste mal, ob deiner.
Ja, meiner ist bestimmt
ist
schon,
kalt.
Deiner ist schon fast kalt. Leicht. Jetzt in die linke Hand,
so,
vors Herz
so,
halten.
Oh mein Gott.
Dreimal drehen in die rechte Richtung.
Also der Mensch, wenn du meins liest, muss ich aber trotzdem diese Sache hier selber
richtig,
machen.
Richtig, das ist deine Energie.
Okay.
Genau, und dann drehst du das ganze Ding
ja.
um.
Habe ich jetzt, warte mal, ich habe jetzt, glaube ich, schon mehr.
Ist egal, das ist nicht
schön. So, und jetzt schnell umdrehen, ne?
Genau, zack, super. Oh Gott. Dann haben wir den Teil
das ist
schon.
Richtig mal. Aufregend, ja.
super schön. Genau, also das heißt, ich sehe das schon so. Und dann gibt es natürlich für mich, was so interessant ist, sind einfach auch so Naturgesetzmäßigkeiten. Wie funktioniert das Universum? Und da hat mich die Quantenphysik, das bisschen, das kleine Mini-Bisschen, was ich da gelesen habe und was ich darüber erfahren habe, mich dazu wahnsinnig inspiriert, irgendwie zu sagen, okay, hier gibt es Regelungen. Ne? Dann kommt es, seit ein paar Jahrzehnten ist auch Law of Attraction sehr groß geworden. Es gibt jemanden, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, das ist die Abraham Hicks. Und die erklärt dir im Prinzip die Funktionsweisen unseres Universums. Mhm. Also ich finde das grandios. Ne? Sie sagt zum Beispiel Dinge wie, sie sagt, du kannst nicht, es wichtig ist, deine Energie zu erhöhen. Je höher deine Energie ist, also desto mehr Licht du hältst, was du übrigens auch über Gesundheit, du hältst über Gesundheit viel Licht, desto glücklicher bist du und desto mehr kannst du auch für andere tun. Je niedriger deine Frequenz ist, desto mehr gibt es die Möglichkeit, sie eben zu erhöhen. Und jetzt die Frage, wie erhöht man sie? Sie sagt, du kommst nicht in einem Sprung dahin. Suche immer den Gedanken, den nächst bestfühlenden Gedanken. Das erhöht deine Frequenz. Sei dankbar. Dankbarkeit ist ein Tool. Es ist eine Funktion. Es ist wie ein Knopf drücken. Dankbarkeit erhöht deine Frequenz. Güte erhöht deine Frequenz. Also, wenn ich mir dann die Lehren Jesus angucke, und ich liebe ja Jesus sehr, das ist, ich liebe Jesus. Ich finde seine Energie und seine Frequenz ist so toll, ich liebe ihn. Und eigentlich ist es ein Buch, oder beziehungsweise seine Lehre geht eigentlich nur darum, wie kommen wir aus dem karmischen Rad raus? Und ich sag dir wie, mit Barmherzigkeit und Güte, das ist eine Übung, es ist eine Funktion, es ist nicht romantisch.
Ist das nicht eh so die Methoden, sag ich mal, ich würde jetzt mal sagen, in jeder Religion, dass man barmherzig ist, dass man eigentlich seinen Nächsten liebt, dass man dankbar ist und so weiter. Also hat das nicht eigentlich, man würde es vielleicht jetzt nicht Frequenz nennen, aber hat das nicht eigentlich im Grunde diese Methodik sozusagen, du fühlst dich einfach besser, wenn du, keine Ahnung, dankbar bist, wenn du deinem Nächsten hilfst und so weiter. Also was wir ja eigentlich heutzutage theoretisch ja auch machen sollten, nur wir verbinden es vielleicht nicht alle unbedingt immer mit einer irgendeiner Religion oder einem Gott.
Genau, wir verbinden es mit Moral und mit Grundwerte, genau. Ja. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber interessant ist ja der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil da musst du nämlich bei dir selbst zuerst anfangen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe in einer Gesellschaft, die schon sehr viel koabhängige Strukturen hat.
Vor allen Dingen Selbstreflexion bedeutet das ja, was ja für viele sehr, sehr schmerzhaft ist.
Auch. Ja, und vor allen Dingen heißt auch, dass du mit dir liebevoll umgehen musst. Ne? Also, aber wenn du weißt, dass das erste Gesetz im Universum ist die Harmonie. Alles im Universum strebt nach Harmonie und nach Balance. Und es geht eigentlich in jedem anderen untergeordneten Gesetz darum, die Balance zu erhalten. Deshalb macht Karma Sinn. Ja. Weil Karma ist ein System von Ausgleich. Ne? Also es ist, um die Balance zu halten, brauchst du Ausgleich. Also alles richtet sich in diesen Gesetzmäßigkeiten um das Thema Balance. Je balancierter du bist, auch in deinem eigenen Leben, desto besser geht es dir und desto besser geht es allen, weil wir ja verbunden sind. Klar. Und diese Verbindung, das zeigt uns gerade die Quantenphysik, dass wir alle tatsächlich physisch verbunden sind. Und ich finde das so faszinierend, dass wir eigentlich ein Körper sind. Und dann gibt es natürlich Sachen wie solche Gesetzmäßigkeiten wie so wie innen, so auch außen. So wie oben, so auch unten. Wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn ich dann daran denke, dass wir wissen, dass extreme Armut krank macht, dann weiß ich über diese Gesetzmäßigkeit, dass extremer Reichtum auch krank macht. Richtig. Wenn es unten so ist, ist es oben auch so. Wenn es oben so ist, ist es unten auch so. Und das finde ich sehr spannend, weil dann habe ich natürlich eine andere Möglichkeit, Perspektiven einzunehmen. Ich habe eine andere Möglichkeit, Perspektiven einzunehmen und komme auf Dinge, auf die jemand anders vielleicht nicht kommt, weil er die Gesetzmäßigkeiten nicht anwendet. Also wie kommt man darauf? Man denkt, Reiche, denen geht's du gut, denen ist... Nein, Reiche leiden unter massiven Ängsten. Sie haben Angst, den Reichtum zu verlieren. Sie haben Angst, ihre Machtpositionen zu verlieren. Sie gehen in gated communities. Tun alles, um keine Steuern zu zahlen, richten Systeme ein, wo sie in Bahamas. Also da muss ja was mit dir abgehen, dass du dich so segregierst von allen anderen, das ist nicht gesund. Also das macht was mit dir. Und ich glaube, gerade diese Furcht und diese Angst davor, das alles wieder zu verlieren, lässt dich, macht auch was mit deinem Charakter. Und ich habe letztens was gehört, dass tatsächlich wohl haben sie so wohl untersucht, dass Menschen, denen es wirklich gut geht finanziell, in der Regel, oder wenn sie in einer bestimmten Machtposition sind, in einer bestimmten privilegierten Position, dass sie in der Regel nicht mehr so empathisch sind. Spannend.
Ich glaube, da gab's, da gibt es wahrscheinlich schon hunderte Studien zu diesem ganzen Thema, was Geld oder Reichtum mit Menschen macht. Mhm. Ich denke mal auch, da gibt, also klar kann man natürlich sagen, jetzt so anhand der Studien, dass es dann irgendwie so und so ausfällt. Sicherlich gibt es da immer die Ausnahme und von der Regel und so, aber ja.
Es geht ja nicht darum, ich bin ich feiere Reichtum, ne? Das ganze Universum ist reich. Also ich bin nicht für Armut, aber gar nicht. Ich bin nur dafür, dass wir alle reich sind. Und das lässt sich herstellen. Ne?
Also, naja, warum ist die, man kann ja auch sagen, warum ist die Welt zum Beispiel jetzt gerade im Ungleichgewicht, weil es gibt zu viele Menschen, die arm sind und zu viele, oder so viel sind es nicht, aber die, die reich sind, sind zu reich und sozusagen das, jetzt kann man das ja natürlich durchanalysieren, aber ich glaube, wir müssen noch aufs andere Thema, sonst wir sind da jetzt echt richtig weit gekommen. Aspekt, aber es ist natürlich grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, aber ich finde spannend, also wie du da, was dich da so dran interessiert und dass wir jetzt von Spiritualität auf Quantenphysik gekommen sind, ist auch echt Wahnsinn. aber vielleicht um sozusagen auf diese ganze, weil ich im Zenit-Podcast geht es ja auch so ein bisschen natürlich um die Länder und Türkei, aber weil ich jetzt lustigerweise, wir sind ja hier bei dir zu Hause und auf der Toilette war und ich glaube irgendwo hier liegen, aber du hast ja auch so diese Nazar Augen, ne? Deswegen wollte ich einmal fragen, weil wir jetzt gerade über Esoterik und diesen ganzen Spirituellen, aber würdest du dich als abergläubisch bezeichnen?
Nee.
Weil das ist ja, ich habe auch eine türkische Freundin, die gesagt hat, sie würde sich sehr als abergläubisch bezeichnen, weil die hat überall, in jeder Tasche, überall so diese Augen, diese bösen, also quasi dieser böse Blick, oder der sich vor dem bösen Blick schützen soll, so rum. Und sie hat immer gesagt, ja, in der Türkei ist man schon sehr abergläubisch und, oder das hat sie zumindest übernommen aus ihrer Familie. Deswegen habe ich nur gerade überlegt, ob das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, weil du bist ja trotzdem sehr interessiert an diesem ganzen Spirituellen, sag ich jetzt mal, das kann ja jetzt alles mögliche sein, ob das deine Einflüsse zum Beispiel von deiner Familie oder aus der Türkei sozusagen mitgenommen haben, weil man hier in Deutschland ist man ja, das würde ich jetzt mal behaupten, gut, wir sind ja auch spirituell, aber ich glaube, gerade diese Geschichte mit diesen Teetassen oder Kaffee lesen oder eben auch mit diesen Augen, also das ist ja schon ein Einfluss von dort, oder?
Absolut. Ich würde es halt nicht, also ich empfinde das nicht als Aberglauben, weil ich ja als Grundbasis meines Glaubenssystems habe ich, alles ist Frequenz. Ein Auge, ein Gedanke ist alles eine Frequenz und ich arbeite oder gehe mit ihnen um. Aber es heißt nicht, dass ich insofern, du musst ja sowas immer, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie einfach blind zu glauben. Du musst beobachten. Beobachtung ist halt das, was das Wichtigste irgendwie ist. Ne? Also das heißt, guck mal, zum Beispiel, jetzt mal Beispiel, was andere als Aberglauben bezeichnen würden. Also man gibt bei uns, wenn man viel Augen abbekommen hat, weil man irgendwie in der Öffentlichkeit ist, man ist auch nicht nur böse Augen, sondern gibt es auch gute Augen, ne? Aber die Augen generell sind zu viel für dein System, für dein energetisches System. Ja. Dann macht man Reinigung. Zum Beispiel eine marokkanische Freundin von mir, die hat so ein gewisses Reinigungsding, das reinigt die Augen. Je mehr Augen du hast, desto mehr knacken die Körner, die zum Räuchern verwendet werden.
Aber was meinst du, die hat ein Gefäß oder macht sie was rein?
Da macht sie so verschiedene Körner rein, so, ne? Also verschiedene Räucherkörnerchen. Das ist dann natürlich irgendwas Natürliches von irgendeinem Baum oder irgendwie, ne? Oder es wird Pfeffer benutzt oder es sind verschiedene Gewürzsachen, die benutzt werden. Und je lauter das knackt, desto mehr Augen hattest du, die dann geplatzt sind. Und es macht halt irgendwie Sinn, weil wir ja Frequenz sind. Das heißt, wenn du viel Energie abbekommst und wir wissen, wie Energie sich verhält, es ist eine Frage der Beobachtung. Wie verhält sich Energie? Warum gibt es einen Energieaustausch? Das erleben wir sehr oft in Liebesbeziehungen, wo man gerade noch beleidigt war und dann hat man aber einen Satz gesagt und jetzt ist der andere beleidigt, deine Energie ist wieder frei, du fühlst dich wieder entspannter, jetzt ist er sauer, er hat's jetzt, ja, also über Energieübertragung ist ja real und das ist, denke ich mal, deshalb nenne ich es nicht Aberglaube, sondern für mich ist es schon fast Physik.
Ja, nee, das klingt auch so.
Weil ich versuche, das aus diesem Aspekt zu betrachten, ne? Nicht aus einem, oh, das muss man machen, sonst kommt der Große,
der Teufel, also in die Ecke. Nee, aber ich meine, das ist ja, finde ich, irgendwie auch ein sehr pragmatische und so finde ich, also ich sag mal, für mich als eher unspirituelle Mensch macht das für mich wahrscheinlich, weil ich Wissenschaft sehr spannend finde, irgendwie wahrscheinlich mehr Sinn. Vielleicht werde ich jetzt auch so eine Frequenz.
Ich bin eher Mensch. Auf Wissenschaft. Also es gibt auch interessant, das muss ich dir noch sagen dazu. Die NASA hat ein Frequenzgerät entwickelt zur Ausheilung von verschiedenen Dingen. CGO heißt das. Ist sehr interessant. Sollte jeder Hörer sich vielleicht mal angucken. CGO. Einstein hat gesagt, die nächste Medizin, die kommen wird, ist Frequenzmedizin. Das heißt, die Leute aus der Wissenschaft wissen das ja auch schon und sagen uns das auch schon. Aber wir haben auch so eine Form entwickelt von, wir glauben das, was wir am liebsten glauben möchten, was zu unserem konservativen Einstellung passt. Alles, was über eine konservative Einstellung hinausgeht, ist dann Aberglaube, obwohl der Wissenschaftler dir sagt, es ist keine Aberglaube. Wir haben Epigenetik, die nachweist, dass wir die Informationen von unseren Ahnen drin haben. Hätte dir das eine gesagt, die überhaupt gar keine Bildung hat, hätte sie gesagt, Aberglaube. Sagt dir das ein Epigenetiker, weil er Wissenschaft ist, oh, jetzt ist schon wieder die Wissenschaft ist gerade dabei, das alles zu zeigen. Natürlich tragen wir Informationen in unseren Zellen von unseren Ahnen, und zwar energetische Informationen. Ist das nicht interessant? Warum lässt sich das auf einmal nachweisen? Man hat das in den Spermien von traumatisierten Männern gesehen, dass da die Frequenz anders ist. Also kannst die Frequenz messen. Die von traumatisierten Männern, die haben eine andere Frequenz. Und du siehst das in den Kindern, die haben die gleiche Frequenz in ihren Zellen. Also ne, ähnlich, ich weiß, um Gottes Willen, ich sage, es ist jetzt nur mal grob zusammengefasst. Es ist bestimmt noch sehr viel ausdifferenzierter. Aber das ist für mich kein Aberglaube, das ist Wissenschaft. Und Astrologie. Da sagt man zum Beispiel, es ist eine, was war das, Scheinwissenschaft? Das sagt man nur im Westen. Astrologie ist eines der ältesten Wissenschaften auf diesem Planeten. Und dann kommt eine westlich gerichtete Wissenschaft, die das sozusagen, in einer Form auch entwürdigt, indem es es herunterstuft. Und das finde ich schwierig mit Wissenschaft.
Na, meinst du nicht, dass das, ich meine, jetzt aktuell, glaube ich, hat sich das sicherlich verändert, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, mit der Deutungshoheit der Kirche. Weil die hat ja, ich meine, Astrologie meines Erachtens war ja davor schon da. Richtig. Oder ich sag mal nicht jetzt, dass man irgendwie in die Sterne gucken konnte mit so einem Riesenteil, das ist später entwickelt worden, aber dass man auf die Sterne achtete, dass man auf den Mond achtete und so weiter.
Richtig.
Also bevor es überhaupt Religion, ja, wenn man so will. Ja, es gibt
da also, ne, Wissensbestand. Darum geht's. Da gibt's Wissensbestand und ich bin halt kein Typ, der Wissensbestand diskriminiert.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht, bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wissensbestand ist Wissensbestand. Es gibt Menschen, die können nicht lesen, nicht schreiben, die wissen. Die haben Wissensbestand. Zum Beispiel weiß er, wie er was anbauen muss. Sagen wir mal, das bricht hier alle zusammen, dann sind wir die dumm.
Ja.
Und er nicht mehr.
Ja, ja.
Also den wir dumm genannt hat, weil er nicht lesen und nicht schreiben kann. Er hat anderes Wissen. Und ich finde das so, ich habe da großen Respekt vor dem Wissen, was jeder Mensch hat. Deshalb gibt es sowas nicht für mich, wie in dem Sinne. Aberglaube ist eine Form, meine Form von Wissensbestand auf ein höheres Podest zu packen und anderes auf anderes niederzublicken. Und das mag ich nicht.
Also
wer nicht begriffen hat, dass Wissen Wissen ist, egal welche Form von Wissen, sollte doch nochmal in sich gehen und nochmal gucken, weil das daraus sind schlimme Dinge entstanden. Ne? Also, dass man sagt, die Wilden, die Indios, die haben ja keine Ahnung, die wissen ja nichts, die haben keine Wissenschaft und sich dann so irgendwie einpupst, weil man irgendwie westliche Wissenschaft. Wissenschaft ist, die Welt ist Wissenschaft. Wir leben in Wissen. Ne? Also das finde ich dann ein bisschen, da muss ich sagen, da gehört dann nicht dazu. Aber dass die Wissenschaft, dass man das zusammen sich anguckt und zusammen erforscht. Und das tun sie ja auch. Also es gibt ja Ergebnisse, die unglaublich sind und die halt auch gar nicht vorkommen. Warum gibt es Placebo-Effekte? Das ist doch irre. Und dann siehst du solche Leute wie Dr. Joe Dispenza, der auch aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt. Der hat übrigens eine unglaublich gute Research Company gegründet, weil er jetzt den Zusammenhang zwischen Meditation und Körper erforscht. Also sie scannen, die haben tausende von Hirnscans gemacht und die haben da Ergebnisse, die Zahlen gehen durch die Decke, die Leute glauben das nicht. Es gibt Leute, die Instant-Heilung erlebt haben. Die hatte einen Herzanfall, das ist auf ihre Augen gegangen, sie konnte nicht sehen, sie geht nach 5 Tagen raus und sieht. Also das gibt es nun mal. Ne? Und dann immer so zu tun, als ob das, ja, das sind halt nun mal so ein Zufall oder so. Ich finde das Schwachsinn. Da gibt es einen Wissensbestand und eine Technologie, die wir verwenden können. Ich will gar nicht das andere ausschließen, aber ich bin kein Oder-Typ. Ich bin ein Und-Typ. Wir haben Wissenschaft, so westliche Wissenschaft, und wir haben das andere.
Ja, ich verstehe schon. Ich glaube, das ist ja auch heutzutage, also ich will das jetzt gar nicht bewerten oder so, aber so grundsätzlich, das ist natürlich, ich glaube, weil in meiner Umgebung, ich habe sehr viele Ärzte in meiner Familie und sowas alles, habe ich auch alles schon erlebt sozusagen, dass man mit der Schulmedizin, das ist schon, hat schon seine Berechtigung, aber quasi mit zusätzlichen Methoden, das kann jetzt alles möglich sein. Ich habe wirklich schon auch Sachen erlebt, wo Menschen einfach nur Öle einnehmen und gewisse, nicht Heilung, aber zumindest gewisse Sachen für sich damit entdecken, weiß nicht, lindert Verstopfung oder so ein Trödel, ja, und das funktioniert und dieses Öl hat aber eigentlich gar keine Wirkung, aber sie glaubt dran. So, also, und naja, aber ich finde es auf jeden Fall echt spannend, wie wir jetzt von einem zum anderen gekommen sind. Und echt schon deep reingegangen sind, so grundsätzlich. Ich muss jetzt aber mal so einen harten Cut machen in diese ganze Quantenphysik und ich finde es super. Ich glaube, da müssen wir nochmal separat wahrscheinlich drüber reden. Der Zenit-Podcast geht ja dann doch noch in so ein bisschen andere Richtung leider. Aber um vielleicht nochmal zu deiner Familie und zur Türkei und Kultur und so. Ich meine, ich glaube, was mich interessieren würde trotzdem, ob dieses, also worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ich sag mal, nennen wir es eben immer noch Spiritualität oder was auch immer oder wie du es, oder Frequenz und so weiter. Aber würdest du schon sagen, das ist irgendwie etwas, was aus auch ein bisschen aus der türkischen Kultur kommt oder also, von deiner Familie oder würdest oder hat das auch vielleicht mit deiner Waldorf-Schulerziehung zu tun oder so, solche Geschichten?
Ich denke, das Klima ist.
Also würde man das in Deutschland überhaupt, würde man da so überhaupt so reinkommen, was du jetzt gerade hier alles beschrieben hast? Oder ich weiß nicht, hat das irgendwie Einfluss?
Doch. Also der Einfluss ist natürlich, ich bin ja mit türkischen Eltern groß geworden, ne? Also zumindest meine Eltern haben sich dann auch getrennt, als ich klein war, aber meine Eltern waren ja präsent. Also sie waren ja da, in einer gewissen Form. Und meine Mutter ist schon so auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat wirklich, wirklich eine sehr, also die ersten Jahre ihres Lebens waren die Hölle. Das kann man so sagen. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil obliegt meiner Mutter, das zu tun. Aber sie hat es sehr, sehr schwer gehabt, ne, die ersten Jahre. Wir kommen aber aus einer alevitischen Familie, mütterlicherseits, aus einer sunnitischen Familie, väterlicherseits. Ich habe zu den Sunniten keinen großen Zugang. Ich habe mehr das Alevitische in mir, das merke ich. Ne? Das merke ich einfach als Lebens... wie soll ich das sagen, so als Lebenskonstrukt, so als Identität ist das, meine Identität ist eher da.
Inwiefern äußert sich das bei dir?
Das äußert sich tatsächlich im Glauben, ne? Also, dass mein Glaube sich, also der alevitische Hauptsatz ist, alles ist Gott. Das passt ja zu dem, wie ich mich
deswegen empfinde. Meine ich, das klingt total. Irgendwie verbindet sich das
total.
Ja auch.
Total. Ne? Total. Mhm. Und die Aleviten zum Beispiel wurden verachtet, weil sie keine Hierarchie hatten zwischen Frau und Mann. Mann und Frau ist gleich bei den Aleviten.
Das ist ja doch sehr etwas liberalere.
Richtig, richtig, wenn man das so beschreiben wenn man will. So, ne? Genau. Meine Mutter kommt also väterlicherseits aus einer Heilnerfamilie. Es sind sehr viele Heiler in der Familie und mütterlicherseits aus einer Heilerfamilie. Mhm. Also sie hat diesen ganzen, das es gab immer wieder Figuren, die geheilt haben. In unserer Linie, in meiner Mutterlinie, gab es viele, viele, die geheilt haben. Während meine Vaterlinie, auch sehr interessant, da gibt es eigentlich eher Eroberer und Kolonialisten. Sehr spannend, so dieses, das so zu beobachten. Also eines meiner Vorfahren soll wohl, man hat wohl geforscht und hat den gefunden bei uns, Cezayir Hasan Pascha. Das ist eine ganz interessante Figur gewesen. Der hat Algerien besetzt, hat die erste Marineschule in der Türkei gegründet, hat der Türkei damit 200 Jahre Hoheitsrechte auf dem Meer als Vorsprung verschafft. Ne? War also ein abgefahrener Typ, der Wissen, Bildung, Krieg, Besetzung, Kolonialismus. Also da war alles irgendwie dabei. Wir wissen, das war unser Großvater, also der Opa meines Vaters ist in Algerien geboren. Oder war in Algerien und hatte auch eine algerische Frau. Das heißt, da gibt es Bezüge zu. Und es wurde also geguckt in den Ahnen und da ist er wohl irgendwie ein paar Mal aufgetaucht. Cezayir Hasan Pascha. Das ist ein spannender Typ gewesen.
Ja,
wirklich spannender Typ. Und dann ist er auch irgendwie Showtime. Mein Vater ist auch Captain. Er ist halt auch Captain gewesen. Er ist aber auch Showtime. Er ist mit einem Löwen durch die Gegend gerannt. Er hat aus Algerien einen kleinen Löwen adoptiert und dieser Cup, dieser Löwe war sein Ein und Alles.
Sein Vater? Sind,
nee, der, nee, achso, der Hasan Pascha. Der ist mit diesem Löwen überall hingegangen. Also wenn der, es gibt Statuen von ihnen mit dem Löwen. Und jetzt überleg mal, du gehst die Straße runter, komm Hasan Pascha mit seinem Löwen, Alter, was für eine Show.
Den, machst du nicht an, ne?
Nee, den machst du nicht an. Aber man sagt, der ist mit in die Schlacht mit dem gezogen, der alles hat er mit dem Löwen gemacht. Und er ist halt bekannt gewesen, dass er wohl sehr gut war zu den Menschen und auch niemanden zurückgelassen hat und sich auch sozial verhalten hat. Die Menschen mochten ihn. Ne? Also, das, also so eine Bezüge, das gibt es so in meiner Familie, was es da so, was es da so gibt irgendwie. Aber ich bin natürlich in diesem Kontext schon von Spiritualität schon groß geworden mit meiner Mama.
Ja.
Na, also das, und da gibt es so viele Dinge. Ich meine auch mit Heilen, das sind so alte, heute nennt man es hier dann Schröpfen. Das machen die Kanaken ja schon seit ewig.
Ey, weißt das du? Ist das Ding im Osten gewesen.
Ehrlich?
Ja, du, da ist das völlig Normalität. Ja.
Auch Normalität?
Ja, ja, jeder Athlet, jeder, du.
Da, nein,
das ist nichts, geil. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist im, meine Physiotherapeutin macht das ständig.
Ja.
Und die, also ist ja,
ja aber man nennt das schon ESO. Das ist jetzt ja, die Schulmedizin.
Aber eigentlich dachte ich, dass das mittlerweile, also keine Ahnung, ich kenne es ja nur als normale Medizin, ja gar nicht so als ESO. Es ist lustig, dass du das sagst, weil für mich ist das eigentlich völlig normal. Das, ich sage ja nicht, dass das alles heilt oder so, es ist ganz nett so, aber ich brauche das jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. So, ne? Ja, ja. Also da gibt es dann andere Dinge. Aha. Mir reicht eine Massage und ordentlich Gedrücke. Und
aber
ordentlich Gedrücke. So mit Fingerspitzen.
Und Aline, was ich merke, wenn ich in die Türkei gehe, passiert was mit mir.
Ja, was denn?
Mir geht's besser, meine Energie, mein Körper geht's besser. Es ist ganz seltsam.
Was heißt das?
Ich fühle mich fitter, ich nehme ab, meine Haare sehen, denen geht's besser, meine Haut geht's besser. Mhm. Also ich merke, dass da auch, ich bin ja auch viel in der Kritik mit der Türkei, wie sie jetzt gerade ist, ne? Oder hab auch ganz andere Erlebnisse. Meine Eltern zum Beispiel haben mir die Türkei immer verängstigt gezeigt. Das war immer, mach nicht so, lach nicht so laut, setz dich nicht so hin, jetzt musst du das machen, jetzt darfst du das nicht machen, sowas darfst du hier nicht machen, da darfst du nicht hingehen, um Gottes Willen, mit denen darfst du nicht reden. Also,
warum?
Weil die haben halt eine Türkei erlebt, die auch sehr, wo sehr viel Willkür herrscht, ne? Wo es eben nicht alles so geordnet ist und die Leute sind da einfach auch noch da gibt es einfach wahrscheinlich größere Gefahren, als sie meinen, dass sie hier gewesen wären, was ich jetzt nicht glaube, aber sie haben sehr viel Sorge gehabt, dass ich aus Deutschland kommt, die Türkei nicht einordnen kann, dass ich die, und was ja Quatsch ist, du erkennst Gefahr, du fühlst es, du merkst das, ne, also und das ist, hat aber dazu beigetragen, dass ich auch mich in der Türkei nicht so fühle, als könnte ich total ich fühle mich nicht frei da, ich fühle mich nicht independent, obwohl das Quatsch ist, hat mit der Türkei nichts zu tun.
Aber trotzdem fühlst du dich besser, wenn du da bist.
Also physisch, ja. Physisch, ja, aber ich fühle mich eingeschränkt in meiner Möglichkeit, mich auszudrücken. Ne? Also ich bin jetzt jemand, der sehr laut lacht. Für mich ist das ein Widerstand. Wenn du in Deutschland groß wirst, musst du laut lachen, weil die Leute lachen hier nicht. Und das ist für mich echt eine Form von Widerstand, zu sagen, nee, Alter, ich lache so laut, ich lache vor euch alle mit, Junge. Kann doch nicht sein, dass hier nicht gelacht wird. Immer miese Fresse ziehen, immer Nase oben haben, Alter. Das ist hier schon sehr extrem im alltäglichen Umgang, finde ich. Also da ist das Gesicht, wenn du das Gesicht der Leute dir anguckst, dann sind die Gesichter meistens entweder in einer seltsamen Arroganz verhaftet oder eben unglücklich oder aber selten lächelnd.
Ich sag mal arabische, türkische oder wie auch immer, wie man das, ich pauschalisiere das ja auch immer so, aber man ist da lauter grundsätzlich. Also ich merke das ja auch, wenn ich im Libanon bin, ich bin dann auch anders. Ja. Also ich gestikuliere plötzlich viel mehr, ich werde lauter, ich beschimpfe Leute mehr. Wobei, das mache ich in Deutschland eigentlich auch. Aber auf Arabisch, wenn ich Auto fahre, weißt du so. Aber das ist lustig, dass du das sagst. Weil das bedeutet ja im Grunde, dass du dich wahrscheinlich zurücknimmst. Wirkt es, also zumindest klingt es jetzt so, und in Deutschland machst du es genau Gegenteil, weil du eben immer dagegen arbeitest.
Hier bin ich der Kanake, der Türke, und da bin ich im Verhalten eher deutsch. Ach, ist das nicht verrückt?
Ja.
Also, aber natürlich auch mit dem Anhalten, dass das meine Eltern wollten mich aus irgendetwas schützen, was sie erlebt haben, was für sie bedrohlich war, und haben mir da die Türkei, also du musst dir vorstellen, ich war mein Leben lang, das erste Mal, dass ich alleine etwas in der Türkei gemacht habe, war im Alter von 47.
Also jetzt erst vor
letztes
kurzem.
Letztes Jahr, vor zwei Jahren, glaube ich, 46.
Und sonst warst
du
immer mit deinen Eltern?
Sonst war ich immer mit meinen Eltern und immer in irgendwie, ich habe die Türkei nie alleine erlebt. Okay. Und das war das erste Mal, weil ich mich mit meiner Mama gestritten habe. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Da hatte ich aber jetzt auch die Kohle, weißt du, die hatte ich auch vorher nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, geh in ein Hotel. Und dann bin ich ins Hotel gegangen und war dann 3 Wochen irgendwie im Hotel.
Wie war das für dich dann?
Es war, so nach der langen Zeit? War der Knaller. Also es war weder bedrohlich noch gefährlich noch sonst irgendwas. Also das auch so zu sehen, ne? Also dass ich mir die Türkei auch selbst zu eigen machen muss. Ich meine Eltern haben alles, was sie gekauft haben, da drüben gekauft. Das heißt, ich werde da erben, wenn ich mal erbe. Und das ist ja vielleicht eventuell eine Option, in der Türkei zu leben als ältere Person. Ne?
Wo ist das dann?
Bodrum und Sefocia. Okay.
Also das ist ja, ich weiß nicht, Ägäis.
Schönste Ecke. Ach, ja, schön. Ja. Ist auch ein bisschen, ne? Die sind sehr liberal, da das ist schon interessanter, die Ecke. Du hast gleich auch einen europäischen Bezug. Du bist in 15 Minuten mit der Fähre in Griechenland.
Stimmt.
Und Bodrum ist halt ein sehr reicher Ort. Ne? Da kommen die ganzen reichen Istanbuler hin, weil es von Istanbul, glaube ich, 1 oder 2 Fahrstunden sind. Genau. Die Türkei habe ich jetzt nicht so erlebt, wie sie andere erlebt haben. Ne? Und meine Mutter hat zum Beispiel auch kein Türkisch mit mir gesprochen. Das heißt, was auch sehr interessant ist, ich kann mich in der Türkei kaum ausdrücken auf Türkisch. Ich spreche auch sehr viel Englisch da.
Wo sie nicht so gut Englisch können.
Ich da so auch gar nicht so türkisch dann wahrgenommen. Ich werde ja auch fremd konstruiert. Also ich werde nicht als Türke konstruiert. Ich werde definitiv nicht als Türke konstruiert. Wenn dann Almanji, ne, das ist ja auch eher so ein Schimpfwort, so wie Kanake, nur in deutscher Kanake.
Aber was macht das mit dir?
Das ist diese ärgert klassische mich Frage. Natürlich, ne, weil ich so mir denke, Dicker, Alter, hier muss ich mir meinen Arsch aufreißen, um hier irgendwie für unser Gesicht nicht ständig auf den Deckel zu kriegen. Und ihr Arschlöcher, ihr Ding, ihr schließt mich auch noch aus, ihr Pisser, ey. Deshalb bin ich auch ganz oft, wenn man mich fragt, ne, also die Türken mich dann auch fragen, na, woher kommst du denn und so. Ich so, ja, weiß ich doch nicht, woher komm ich denn? Für die Türken bin ich ein Almanji, wa? Naja, da komme ich ja wohl nicht aus der Türkei. So, also weil mich das dann auch ärgert. Ne? Wobei die Türken empfinde ich schon ein bisschen als inklusiver. Denen macht das nicht so viel. Also die haben jetzt nicht so, Almanji sagen sie ja nur, weil wir da mit Geld hingekommen sind. Da gibt es so einen Sozialneid, wie in Deutschland auch. Also Deutsche und Türken unterscheiden sich wirklich nicht sehr viel. Es ist marginal. Es ist das Essen, es ist ein bisschen der Ausdruck, vielleicht der Humor. Aber alles, was schlecht ist, haben die Türken genauso wie die Deutschen. Ja, und die Deutschen auch genauso wie die Türken. Also da gibt es keinen besseren, nur weil er irgendwie in reicherem Land lebt. Das ist einfach,
Aber wo würdest du dich denn, also wenn du dich bezeichnen würdest, also wenn du das jetzt mal müsstest, was würdest du da sagen?
Ich war mal bei Mensch, jetzt bin ich bei Alien.
Alien?
Alien. Ich bin nicht von diesem Planeten. Ich stimme hier überhaupt nicht zu. Was hier passiert, das ist nicht in meinem Sinne.
Von welchem Planeten kommst du?
Weiß ich doch nicht.
Ich weiß es doch jetzt auch nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, kann nicht von diesem sein. Das weiß ich.
Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Wir sagen ja die ganze Zeit, die Erde wird irgendwann hier explodieren und heiß werden. Da brauchen wir noch einen zweiten Planeten. Ach, aber interessant. Das ist ja, das ist, ich glaube, ich meine, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade wenn man jetzt diese ganze Thematik Silvesternacht und diese ganzen jungen Leute aus Neukölln, Wedding, weiß ich woher, und dann so von wegen, und wo sich dann alle wundern, ja, mein Gott, die sind doch alle bescheuert und die haben nichts im Kopf und so, ja, weil sie ja genau, vielleicht nicht jetzt dasselbe, aber so ähnlich, so von wegen, du gehörst nicht zu Deutschland und gleichzeitig hören sie vielleicht auch aus den jeweiligen Ländern, du gehörst hier nicht hin und die wissen eigentlich gar nicht, wohin sie gehören, und ich glaube, deswegen frage ich dich das so ein bisschen, ob was bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders ist, weil du trotzdem einen gewissen Halt trotzdem irgendwo findest, aber man muss sich ja dann vorstellen, wenn du jung bist und du hast keinen Halt, weil du nie irgendwo Zugehörigkeit fühlst oder gesagt bekommst, du gehörst zu uns. Und deswegen fand ich zum Beispiel diese Thematik jetzt gerade nach der Wahl in der Türkei so interessant, wo dann alle sich so aufgeregt haben, wie konnten denn hier die Deutsch-Türken, also zumindest die, die wahlberechtigt waren und so, es sind ja auch welche, die eingebürgert sind und so weiter, aber wie konnten die denn alle Erdogan wählen, die haben doch damit gar nichts zu tun. Und ja, vielleicht gerade deswegen, weil sie hier weil sie hier sich nicht zugehörig fühlen, weil man sie eben nicht annimmt oder nicht gesagt bekommen, du bist einer von uns, sag ich jetzt mal ganz salopp. Und dann muss noch nicht mal ein Erdogan nach Deutschland kommen und hier Wahlkampf machen, sondern sagt einfach von dort aus, ich bin für euch da, ich gebe euch Halt, ihr gehört zu uns.
Also, wir haben das mal, oder mit, ist das, Inge, wir haben das mal mit Ingmar durchgerechnet. Ne? Also schon erstens, es stimmt, ist ja schon
Ingmar
nicht...
Ingmar Stadelmann,
mit dem ich auch einen Podcast mache, IES. Es ist ja schon mal nicht wahr, dass die Mehrheit der Türken hier...
Das waren ja eigentlich auch...
Das stimmt nicht. Also wir müssten davon ausgehen, von 3 bis 3,5 Millionen Türken hat die Hälfte überhaupt gar keinen türkischen Pass und ist nicht wahlberechtigt. Von den Wahlberechtigten hat die Hälfte.
Ich glaube, es waren am Ende 16% von denen, die wahlberechtigt sind. Ich glaube, dass, wenn ich die
richtig, also das heißt, da sind wir ja schon mal, das stimmt minimal. Ja überhaupt nicht, dass die meisten hier Erdogan wählen. Das ist nur sehr laut und sie machen ihre Party und hupen, weil sie jetzt
weil sie laut sind.
Weil sie laut sind und ihren Präsidenten gewählt haben. Genau. So, den wollten sie jetzt haben, aber es ist nicht die Mehrheit der hier lebenden Türken, die das macht. Das ist schon mal die Grundlage der Diskussion, ist schon mal völlig falsch. Und es ist natürlich ärgerlich. Das ist eigentlich ein Punkt, wo du da so sitzt und nur so bist, so, Alter, man muss jetzt echt nicht, muss es sein, müsst ihr nonstop irgendwas Defizitäres an uns kreieren, auch wenn es nicht die Wahrheit ist, es ist ja eine Lüge, es ist ja eine volle Lüge, dass die meisten Türken Erdogan wählen hier, das stimmt einfach nicht, rein rechnerisch kannst du das nicht halten. Und das finde ich halt, da gucke ich dann nach Deutschland und denke mir so, na, wollt ihr wieder, oh, der böse Türke, ah, schon wieder, ah, die wählen angeblich einen Faschistendiktator, und dann guckst du in die Türkei, die haben eine ganz andere Meinung. Und natürlich ist, muss man das auch kritisch sehen, so wie man es in jedem Land kritisch sehen muss, ne? Aber das irgendwie alles so abzuwälzen, diese Art der Nachricht ist so derartig schädigend, das kannst du dir nicht vorstellen, weil auch die Türken in der Türkei, die jetzt nicht Erdogan gewählt haben, sauer sind auf die Türken, die hier leben, weil man diese weil man diese Lüge verbreitet hat. Es ist eine Lüge. Ich finde das eine Unglaublichkeit. Ja, das macht natürlich die Beziehung nicht besser. Ne? Also das heißt, wir kriegen dann von den liberalen Türken auf die... Es wurde auch gefragt, warum wählt ihr Erdogan? Ich habe ihn nicht gewählt. Also es ist ja eine Unglaublichkeit.
Kannst du wählen? Oder kannst
Nein, ich kann nicht wählen. Ich hätte ihn aber auch nicht gewählt. Ich würde nicht in einem Land wählen, in dem ich nicht lebe. Das würde ich einfach nicht machen, weil ich muss das nicht ausbaden, was die da leben. Ne? Ich weiß nicht, wie der Bezug ist. Wir haben aber auch viele Zwischenverhältnisse und Zwischenexistenzen. Es gibt auch viele, die fahren sehr regelmäßig in die Türkei. Die haben im Sprachgebrauch, sprechen sie zu Hause sehr viel Türkisch oder gucken türkisches Fernsehen. Die sind da mehr drinne als ich. Die haben einen ganz anderen Zugang zur Türkei als ich. Ne? Also das ist jetzt nicht verwunderlich. Und deshalb will ich nicht die Leute verurteilen, die da wählen. Ich würde es halt nicht machen. Aber wenn du da so einen starken Bezug hast, dass du vielleicht irgendwie 3-4 Monate im Jahr selbst in der Türkei bist, mit deiner Familie, dass du Geld rüberschickst, dass du dich kümmerst um deine Familie oder was auch immer. Ne? Das ist schon etwas, wo ich sage, gut, die haben einen anderen Bezug. Und dann kann ich nachvollziehen, dass sie auch wählen wollen.
Mhm. Wie siehst du jetzt gerade die aktuelle Lage dort? Kann man, wenn man das jetzt mal so nach diesen ganzen, Monaten, jetzt nicht nur Wahl, sondern auch diese Erdbeben im Februar, hast du da, also was fühlst du? Fühlst du da jetzt was, wenn du das so, wenn du an die Türkei denkst?
Das macht mich natürlich wahnsinnig traurig, ne? Also das zu sehen, wie sehr die Leute da gelitten haben. Dass keine Hilfe kam, dass sie das wissen und sich nicht vorbereiten, dass da so viel auch mit Lug und Betrug passiert ist, ne? Also so von wegen Erdbebensteuer nehmen für die Gebäude und keine erdbebensicheren Gebäude herstellen, das ist ja wohl eine Unglaublichkeit. Nee, ernsthaft, das ist ja wohl eine Unglaublichkeit. Also das finde ich schon, das macht mich traurig, ne? Also und dann gibt es natürlich eine übergeordnete Sicht der Dinge, ne? Es ist so so ein großes Ereignis ist vielleicht, man nennt es bei uns auch Allah'n Ische, also Gottes Werk. Also weil es ist so unglaublich groß, dass man eventuell das dann auch ein Stück weit in diesen Kontext setzen möchte, damit es einen ein bisschen tröstet, weil du kannst sie nicht wieder lebendig machen. Ja, also es ist, vielleicht ist es Gottes Werk, vielleicht war es Gottes Wille. So ist es dann, damit kann ich so einigermaßen umgehen. Es ist unfassbar traurig natürlich, ne? Also traurig wie dann habe ich gehört, dann hat diese halbrote Halbmond oder so, diese Organisation hat Zelte verkauft an Menschen, die einfach mal kein Geld mehr haben. Alter, Junge, ey, was ist los? Ich finde, das ist so das, wo ich mir denke, ey, dann...
Hast du da irgendwie Bezug zu gehabt?
Oder ich habe keine Familie da drüben, nein. Ich kenne niemanden, also ich kenne so ein paar Leute aus meinem Umkreis, die da Familie hatten, aber ich persönlich hatte keine Familie da.
Also du hast ja erzählt, du warst letztes Jahr da. Wann war denn das erste Mal? Oder bist du auch so ein Kind, was so jedes Jahr dahin gefahren ist? Nee,
du musst immer hinfahren, ne? Immer schön Sommerferien, 6 Wochen ne? Türkei. Ja. Genau, naja, ist dann auch so, genau.
Und was waren so deine ersten Erinnerungen? Meine erste
Erinnerung war natürlich meiner Oma mütterlicherseits. Die hatten so ein ganz kleines Haus in Kızılay. Und Kızılay ist eigentlich ein reicher Bezirk, aber da gibt es dann immer an den Rändern, das ist wirklich richtig wie Slum ein bisschen, ne? Also so ganz kleine, fast schon Lehmhäuser, die mit eigenen Garten, die hatten auch kein fließend Wasser, wir mussten noch zum Brunnen gehen und Wasser holen. Und dann erinnere ich mich irgendwie an diesen Garten, an meinen Opa, wie er da gesessen hat in der Sonne und Tee getrunken hat, einen geraucht hat, aber nie geredet hat. Also dann erinnere ich mich daran, dass ich meine erste Demo da gemacht habe.
Echt?
Ja. Die haben Schafsköpfe gekocht und ich war so, nee, das mache ich nicht. Ich gehe raus, ich gehe vor die Tür, ich sitze hier demonstrativ und sage, ich komme nicht rein, solange diese Köpfe da drin sind.
Wie alt warst du da?
Ich war 9 oder so. Das war meine erste Demonstration. Ich habe gesagt, mache ich nicht.
Und was hat deine Familie gesagt? Hat die gesagt, nee, komm rein? Nee,
die lassen. Die Typen sind super tolerante Leute eigentlich. Für so für Spleens haben die echt ein Ding. Die sagen, ja, komm, lass sie jetzt. Sie ist jetzt in ihrem Film. Weil ich kannte halt den Bock. Ja. Also den habe ich vorher kennengelernt und ich mochte ihn. Und dann haben sie den auch noch getötet wegen Ramadan und so. Und dann war ich echt sauer. Ja, da war ich richtig sauer, Alter. Ja, kannst du nicht machen bei mir. Und dann erinnere ich mich, meine Oma hatte immer Katzen, Hunde, Vögel, also immer auch Tiere, ne? Was so schön war, damit groß zu werden. Es war so ein einfaches, alles war in seiner Einfachheit brillant. Wenn ich daran denke, ich habe so schöne Erinnerungen. Meine Oma, die immer kam und mich irgendwie auch gewalttätig geliebt hat und weil sie so viel Liebe hatte, meinen Arm gekniffen hat, dass ich blaue Flecke habe. Dann mir irgendwie meine Patateske gesagt, man gemacht hat. Also mein Pommes eigentlich im Prinzip. Ist das nur selbst gemacht von Omas Hand? Und dann sage ich, Oma, aber ich darf nicht. Doch, ich nehme es morgen ab. Also so, ne, diese Liebe, die so mit Essen und Gewalt zusammenhängt. Aber ey, ganz ehrlich.
Schmeckt's dir nicht, Kind.
Ja, schmeckt's dir nicht, weißt du. Oder willst du das? Nein. Willst du das? Nein. Willst du das? Ja, dann verrecke. Also, ne, dann müssen wir schon wieder alle lachen. Also das sind die schönsten Erinnerungen, die ich da habe. Und dass meine Oma irgendwie Mais in ihrem Garten hat. Und dass sie auch dieses selbst, ne, es war wirklich ein kleiner, süßer Garten mit 2 Bäumen, Pfirsichbaum und noch irgendein Baum, Pflaumen, glaube ich, waren es. Und dann hat sie da Mais und Salat. Und also so, dass sie sich, weil es war meine Mutter, ich habe jetzt sehr, sehr arme Familie, nicht Abitur. Meine Oma kann zum Beispiel nicht lesen und schreiben. Oder konnte, rest in Peace, Oma. Konnte nicht lesen und schreiben. Sie hat sich ihre eigene Rente verdient. Die wurde mit Limo abgeholt. Ja, also muss man sich auch mal reinziehen, wie sie das gestaltet hat.
Das war lustig, dass du es gerade so, weil du hattest ja vorhin diese Thematik mit, wenn jemand lesen und nicht lesen und schreiben kann, aber ein Wissens Bestand hat. Mhm. Und das ja. ist ja so ein bisschen...
Ist genau das, so. Weil ich meine Oma nie als dumm erlebt habe. Noch nie. Ich finde sie hochintelligent. Sie hat das unglaublich gut gemeistert alles. Was ich noch sagen wollte, war zu diesen... Und ich glaube, das ist es eben. Ne? Armut und weil, wie gesagt, die Familie meiner Mutter ist nicht reich gewesen und die sind sehr jung gewesen. Und wenn wir uns die so Studien angucken, ne, wo dann immer gesagt wird, na ja, aber wenn die Eltern jetzt irgendwie nicht belesen sind, dann werden es die Kinder, alle anderen haben studiert bei uns. Also meine Mutter hat ihren Hauptschulabschluss nachgemacht in Deutschland. Meine Tante hat Archäologie studiert, glaube ich. Die arbeitet im Archäologieamt in der Türkei. Spannend. Also das heißt überhaupt nichts. Also es ist ganz im Gegenteil. Ne? Ich finde, das ist wichtig nochmal zu sagen, dass ich Dummheit ist. Es heißt nicht, dass du studiert dass bist. Du das richtig, also ja, ne? Nur weil du nicht lesen und schreiben kannst, heißt das nicht, dass deine Kinder nichts können. Also so ist es ja nun auch nicht. Das finde ich so wichtig, das zu nochmal zu betonen.
Ich glaube, da geht es eher um Zugänge, dass du sozusagen, wenn du studiert hast und dann natürlich auch eine gewisse Zugänge bekommst aufgrund des Studiums oder Abitur oder was auch immer, und dann kannst du die Zugänge eben auch deinen Kindern weitergeben. Und ich glaube, deswegen sagt man ja auch immer, dass es bei Arbeiterfamilien schwieriger ist, aus diesem auszubrechen, weil du eben Zugänge einfach manchmal nicht hast. Finde ich. Also mehr ist es manchmal gar nicht. Also nicht jetzt dieses, du weißt es nicht, du kannst es nicht, die sind alle blöd, sondern ihnen fehlen halt in dem Moment einfach nur die Zugänge.
Ja, also das ist dann tatsächlich in der Türkei doch gut gelaufen, ne? Dass wenn die da studieren konnten, dass es einfach... warte mal, wir haben
hier
ja mein geiler Papierstapel.
Vorsicht. Hier mal hier ist der Mondwasser, ne?
Ja,
sehe ich gerade.
Gerne, wenn du
trinkst. Aber wenn wir da gerade schon mal sind, das heißt jetzt, das ist was? Also das ist Vollmondabfüllung.
Es wurde bei Vollmond abgefüllt.
Ah, ja.
Also, und es schmeckt einfach gut. Es schmeckt so weich.
Schmeckt das
und
anders?
So süß. Und, ich liebe dieses Wasser. Am besten schmeckt Neumondwasser. Das mit der blauen, mit der hellblauen Kappe.
Ach, witzig. Aber, ja, okay. Ja, aber macht das was?
Wasser. Total, es hält mich gesund. Okay. Gutes Wasser ist mir sehr wichtig. Ich merke den Unterschied halt, wenn ich trinke. Ich merke ihn, wenn ich vom Hahn trinke. Und wenn ich dann dieses tolle Wasser habe, das ist so ein bisschen... Andere fahren in Urlaub, ich kaufe mir Wasser.
Du, it's your money. Also, mach was mit deinem Geld, was du willst. Ne?
Ja, genau. Ach, so, jetzt gucken wir mal langsam.
Jetzt wird's spannend. So, jetzt, also Edel liest jetzt meine Kaffeetasse.
Genau, ich
gucke
mir die mal an. Was ist denn hier los? Also jetzt gucke ich erst mal rein.
Also ich sehe nur braune Brühe, aber gut.
Ja, ich sehe. Also, der Boden ist zum Beispiel nicht ganz hart dunkel. Also, warte mal, die Brille aufsetzen, damit ich auch richtig sehe. Man sieht also, dass der Boden, man kann den Boden, das Weiße schon noch erkennen, das Weiße der Innentasse. Das bedeutet immer, was auch immer da ist, was schwer wiegt, gerade im Leben, ist nicht so dramatisch. Es gibt tiefere Böden, die da weiß man dann, da ist jemand belastet. So, jetzt lass mich mal gucken.
Oh Gott, ich fühle mich gerade echt, weil ich glaube, du triffst schon den Kern.
Ach, das war, also der muss ja nicht negativ sein. Ne?
Nee,
aber...
Ich kriege
immer nur so viel Information, wie der andere zulässt. Ne? Also es ist nicht so, dass du da was gucken kannst, was der andere, wenn dein Feld nicht erlaubt, dann kriege ich die Information auch nicht. Das ist ganz einfach, das ist immer eine Kooperation. Aber es ist sehr interessant. Ich sehe hier irgendwie ein... Das ist ja, sieht aus wie so ein Zeichen. Also erstmal sehe ich ein J. Irgendwas mit einem J. Aber was kann ich noch erkennen? Also hier zum Beispiel, das sind so, jeder liest ja auch anders. Ne? Jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes System. Diese Ringe sind für mich die Dimension. Also dass man immer so in verschiedenen Dimensionen. Verschiedene Dimensionen heißt für mich immer verschiedene Perspektiven. Und meistens fange ich damit an, dass ich gucke, ob ich Symbole erkenne. Ich sehe hier zum Beispiel einen Stierkopf. Das ist sehr interessant. Was sehe ich noch? Ich sehe hier eine Gruppe von 4 Leuten, die einen Berg hochlaufen. Was sehe ich noch? Guck mal, hier sind
Wow, wow. Ja, siehst also ich meine, wenn du es jetzt sagst, dann...
Ja, eins, zwei, drei, vier laufen den Berg zu einer... Ist es, kann eine Kirche sein, kann irgendein Ort sein.
Ja, ja.
Und es ist aber schön da. Also es ist alles sehr hell. Spanien vielleicht könnte es sein. Aha. Jetzt wegen dem Stier habe ich dran gedacht.
Ja,
weißt
ja.
du, dass es irgendwas Stimmt. mit Spanien zu tun haben könnte. Jakobsweg, bist du sowas mal gegangen?
Nee, aber nee. Why not?
Why not?
Wenn mir das jetzt meine Kaffeetasse sagt, dann...
Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so...
Nein, aber...
Nee, da gibt es schon krassere Leute, die ganz anders lesen können als ich. Aber ich mache trotzdem, weil es halt irgendwie
ist,
mich an die Türkei erinnert.
Ja, schön.
Ich sehe noch, was sehe ich noch?
Vielleicht gibt mir das ja jetzt einfach noch eine neue Richtung, weißt du? Also.
Was ist denn das? Da muss man mal ein bisschen. Da gucke ich ein bisschen. Ja, siehst du, so wahnsinnig viel kann ich gar nicht sehen. Aber.
Aber wenn du da jetzt so Symbole und sowas siehst, also ich meine, man muss ja dann trotzdem wahrscheinlich ein Fazit ziehen, oder? Oder nicht?
Naja, ich weiß, meistens fange ich an zu reden und wenn es einen Kontext gibt, gibt es den.
So,
und wenn es
so.
Keinen gibt, dann gibt es keinen. Also ich mache mir, deshalb, man, ich nehme das nicht so bierernst. Ne?
Ja, ja.
Also ich glaube, die Leute, die Geld dafür nehmen, die sind dann da schon wirklich professionell und die machen auch Fazit und so. Ich sehe halt hier nur so kleinere Dinge. Da haben wir einmal das J gehabt, dann haben wir irgendwas mit einem jüngeren Menschen, fast schon irgendwie ein Kind. Hat jemand ein Baby gekriegt in der letzten Zeit bei euch? In der Familie? Irgendjemand ein Kind oder bei Freunden?
Gute Frage.
Ja.
Nee, jetzt gerade so.
Auch nicht, ne?
Dann also es hat bestimmt irgendwer ein Kind bekommen. Ich weiß es sogar eine meiner Familie jetzt eigentlich nicht. Also
dann
vielleicht
sehe ich hier jemanden, der auf einem...
Weil man Kinder haben will, vielleicht so.
Ah, okay, das könnte natürlich sein, ja. Also wenn, dann ist es auf jeden Fall hier. Es ist da. Taucht auf und zeigt sich. Ist auch so interessant, ne? Man sagt ja, die Kinder suchen sich die Eltern aus. Die Seele kommt, gucken und will zu einer bestimmten Person, weil sie da das lernen kann, was sie lernen will. Meistens auch über Verletzungen, sehr interessant. Hier ist ein Herz noch drin. Babymädchen, I love you very much. Aber Mama muss Kaffeetasse lesen jetzt. Ja?
Emma, wir sind gleich da.
Wir sind gleich fertig, Habibdi. Tamam. Ist alles nicht so wild. Ich liebe dich auch. Du hattest Pissi, du hattest Kaki, du hattest Fressi. Jetzt ist eigentlich Schlafi. Ne? Ja, macht hier nicht, was sie machen soll.
Die möchte vielleicht einfach nur mitmachen. Weißt du?
Die möchte mitmachen. Vielleicht will sie mir sagen, Mann, mal lies mal meine.
Ja, genau.
Ich sehe hier noch ein Herz. Das ist aber irgendwie interessant. Geht irgendwie mit in drei Richtungen. Und es liegt auf der Seite. Das ist auch
das
spannend.
Herz.
Ja, das ist eine Person mit zwei Armen auf jeden Fall. Das kann ich sehen. Guck mal hier. Siehst du dieses kleine hier? Das ist ein Herz und dann ist eine ganz interessante Form ist das.
Okay.
Ja. Aber ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Spannend. Warte, was können wir noch sehen?
Sehr interessant.
Ist auch noch ein genau. Ja, hier sitzt jemand auf einem Haus und sieht schon fast so aus wie eine Gottesanbeterin. Also irgendjemand betet für dich, das kann man sagen.
Wahrscheinlich meine ganze Familie im
Wahrscheinlich. Weil, ja, die tatsächlich, nein, da sitzt jemand drauf und es sieht aus, guck mal hier, siehst du das?
Ja.
Siehst du, warte, ich nehme die Gabel und zeig dir das. Und zwar, Moment, da.
Ich muss das nochmal drehen, sonst kann ich...
Genau. Geht rein, fummelt. Nee. Aber hier ist dieser kleine Berg und da sitzt derjenige und hatte die Hände so.
Ist auch spannend, dass man da so rein also so sehen kann, ne?
Ja, natürlich.
Das ist ja so ein bisschen wie Bleigießen. Kennst du das noch?
Total.
Kennst du Bleigießen?
Es ist eigentlich wie
das
Bleigießen.
War doch, wo am Ende hatte man immer das Gefühl, es ist nur ein Sperma.
Richtig.
Richtig. Weißt du, weil es einfach immer diese Form hatte.
Stimmt.
Ja, gut. Ja, Spaß beiseite.
Du
aber
hast recht.
Ich will das gar nicht so despektierlich sagen. Aber
es ist wie Bleigießen.
Also ich glaube, Kaffeesatzlese ist deutlich anspruchsvoller und sinnvoller.
Nein, das ist genau wie Dings. Du hast recht. Es ist wirklich wie Bleigießen. Es hat denselben Effekt. Es gibt bestimmt richtig gute Bleigießerleser. Bin ich voll überzeugt, dass die gab.
Sicherlich.
Vielleicht gibt es die nicht mehr. So, mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht.
Du, das ist doch das ist eine doch ganze Menge.
Was. Und dann ganz wichtig, was ganz wichtig ja. ist, das Glas muss danach sofort ausgewaschen werden, weil, und ich sag dir warum,
ja.
das, wenn jetzt Leute jetzt tatsächlich Teile aus deiner Zukunft lesen oder so, ne, man sagt, sobald es weggewischt ist, ist die Zukunft auch wieder neu und frei. Es ist ganz wichtig, dass man immer nur das
ach, ich fand das kleines, war jetzt eigentlich ganz schön.
War nicht so schlimm, ne?
Nee. Ja. Ach, toll.
Ja, das ist halt so was, was man macht, wenn man zusammenkommt und irgendeiner kann es halt richtig gut.
Aber ich finde, das hat ja irgendwie eine tolle Tradition und ja. irgendwie auch einfach was das Soziales, ne?
Ja, total. Also ist einfach, wenn jemand zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht, du hast Probleme mit deinem Mann, irgendwas ist mit deinem Kind, du gehst HWG mal Kaffeetasse lesen. Es gibt wirklich Leute, die krass lesen können, ne? Also wo du dann wirklich erschrocken bist, weil die Dinge erzählen, die kein anderer Mensch weiß, außer dir. Ja, also was ich jetzt auch noch sehe, in deiner Dingstasse, ist, es kommt sehr viel Geld.
Oh, das finde ich gut.
Ich auch nicht. Ja.
Du wirst, warum? Warum? Weil es so voll ist?
Richtig, weil es so voll ist. Weil es, wenn das so voll ist, jetzt gehe ich das mal runter, dann heißt es eigentlich, Geld kommt. Klumpen im Kaffeesatz bedeuten meistens, Geld kommt. Jedenfalls in meinem Lesen.
Aber nicht wie viel, ne?
Leider es keine kommt, Grund.
Es kann auch einfach nur mein Gehalt kommen, richtig. So ungefähr, ne? Ach, schön.
Ja, ich finde, das ist was Schönes und das macht mir Spaß.
Ja.
Und man darf das alles nicht zu eng sehen. Aber ich hatte tatsächlich auch schon mal eine, die mir meine Ehe vorher gesagt hat. Mhm. Also die hat genau gesehen, wer da kommt, was für einen Vornamen der hat. Es soll immer die Funktion haben, dass du inspiriert und glücklich rausgehst.
Ja,
ne? Also, dass man irgendwie, oft kommt man, guckt, da gibt's ein Problem oder so. Jetzt kommt es aber umgedreht. Jetzt liest
ach,
du
Schreck, jetzt muss ich, okay. Guck mal, du hast auch, du kriegst auch viel Geld, oder hier?
Ja, bei mir läuft auch, ja.
Guck mal, was oh, bei siehst. Dir ist aber ganz anders als bei mir. Also erstmal, das ist doch auch viel Geld, oder nicht?
Ist auch viel Geld,
Guck mal, wir kriegen alle viel Geld.
Wir kriegen alle viel Geld, Aline, du hast recht. Guck mal, wie viel. Da kommt richtig Kohle.
Ja, siehste, also läuft. Also auf jeden Fall, ich weiß nur nicht, was es bedeutet, aber auf jeden Fall hattest du, also ich hatte ja eine viel schwärzere Tasse innen drin. Die, sag ich mal, mit Ringen, also wo ich hatte ja mehr Ringe, bei dir ist das so ein bisschen
total
gesplitterter, sag ich jetzt mal, mit so Furchen.
Sieht aus wie ein Labyrinth.
Ja,
bisschen,
ja,
ne?
genau. Mir fehlt das auch gar. Aber,
mal sehen, was du siehst. Ich bin gespannt.
Okay, warte mal, jetzt das ist ja
ist
echt.
Aufregend.
Oh Gott! Ich muss jetzt erstmal mich da reinfummeln in dieses.
Und, also, am einfachsten ist wirklich gucken nach irgendwie.
Aber weißt du, man kann das ja auch so interpretieren, wenn ich jetzt mal so mit Labyrinth und dass das halt so viele Wege führen nach Rom.
Ja.
Und das liegt jetzt vielleicht auch daran, weil ich jetzt so ein bisschen weiß, dass du gerade vielleicht auch ein bisschen nach Sinn suchst, nach etwas suchst, nach wie geht's weiter. Mhm. Und kann dir jetzt wahrscheinlich nicht so richtig sagen, wohin, aber
kannst
auf jeden
Fall. Zahlen erkennen oder Buchstaben? Buchstaben, Zahlen, Symbole.
Also auf jeden Fall sehe ich ein Herz. Das kann ich jetzt sofort. Also, das ist ein großes, fettes Herz.
Das habe ich auch gesehen. Das ist Wahnsinn, das ist riesig.
Ja.
Zahlen. Siehst du da einen Typen drum? Das wäre natürlich ganz schön.
Kann ich dir machen?
Was mit Arm und Bein?
Mach ich dir. Sag ich, warte mal, ich finde den gleich. Weißt du, warte. Wo ist er? Komm, zeig dich.
Oh Gott, lustig.
Oh Gott, aber also, ja, warte mal, ich muss jetzt mal hier so echt mich.
Guck ganz entspannt.
Also auf jeden Fall finde ich das diese Idee mit dem, dass du jetzt sozusagen deinen Weg gehst und suchst und wahrscheinlich auch im Labyrinth, sag ich jetzt mal, wenn man das jetzt mal, weil sieht's wirklich so aus. Es sieht auch ein bisschen aus wie im Wald.
Ja.
Also wenn du so ein, weißt du, so ich muss dann immer so an Herr der Ringe denken, wenn du so einen verknöcherten, verwachsenen Wald hast, so erinnert mich das ein bisschen und dass du im Grunde gerade vielleicht sinnsuchend bist, also nach vielleicht, wie geht's weiter, in welche Richtung auch immer und wahrscheinlich auch nochmal an Punkte kommst, wo es nicht weitergeht oder eben, dass es eben nicht den einen Weg geht, sondern dass man, wie es ja eigentlich normal ist im Leben, es schließen sich Türen und es öffnen sich andere, quasi bei dem einen geht's nicht weiter und dann guckst du nach links und dann geht's da weiter, so wie so in
es
einem
Labyrinth.
Das ist
sehr interessant, weil das bedeutet vielleicht auch, wenn da so ein großes Herz ist, dass mein Weg was mit meinem Herzen zu tun hat.
Also auf jeden Fall, oder es heißt auch, dass du deinem Herzen folgen sollst.
Richtig, so. Das ist auch eine geile Interpretation, ja stimmt.
Also das heißt, du solltest jetzt etwas entweder machen, was für dich gut ist, weil du hast ja auch ich sag jetzt mal, die letzten Jahre oder überhaupt viel gearbeitet und
aber einfach auch viel für andere gemacht. Mit dies, mit das.
Aber auch viel für andere gemacht, oder?
Ja, total, Also ja, natürlich.
Also auch klar, war das für dich, für deinen Lebensunterhalt, wenn man so will.
Ja, auch aber klar, ich bin natürlich wahnsinnig viel gerannt. Ich bin von Antisemitismus zu Antiziganismus zu Anti-Homophobie zu Anti-Dies, Anti-Das. Ich war habe ja auf allen Hochzeiten getanzt, um irgendwas auch mit dem Licht, also mit der Aufmerksamkeit zu machen, was sinnvoll ist, ne? Genau. Ich dachte mir, wenn ich die jetzt schon gerade kriege, kann ich sie vielleicht auch irgendwo hinlenken, wo es die Leute brauchen.
Ja.
Das war mir dann.
Aber das ist anstrengend.
Super anstrengend. Genau.
Und deswegen meine ich, vielleicht ist das jetzt hier quasi, du sollst deinen Weg gehen, der ist auch nicht gerade und der wird auch nicht einfach, der wird auch steinig, der wird vielleicht auch wehtun, weil er Dornen hat, weil so sieht das ehrlich gesagt auch ein bisschen aus, so wie bei Jesus Christus Dornen.
So geil.
Weißt du, wir haben ja schon viel über Jesus Christus heute geredet, den liebst du ja auch. Und aber eben das Herz, es ist wirklich richtig groß. Also das ist mir sofort aufgefallen und das, also würde ich jetzt mal, weil ich glaube, weißt du, ich möchte gar nicht mehr reininterpretieren.
Jeden Morgen sage ich, Jesus, ich möchte in deinem Herzen wohnen und bitte wohne in meinem. Oh. Vielleicht ist das auch, dass ich das.
Du musst doch der Kirche mit reden. Nein, aber es wird gerade so.
Ich kann total viel. Nee, die schicken mir ganz viel davon. Ich meine, die schicken mir wirklich ganz
heute
viel.
Heute ist Kirchentag. Nee, jetzt seit gestern, muss man dazu sagen, von Leichnam.
Aber ich würde mich mit deiner katholischen Familie super gut verstehen. Kann die Psalme, Korinther 13, Psalm 23, bevor
ich würde dich sofort adoptieren. Im Gegensatz zu mir. Ich komme ja in die Hölle, weil ich bin ja noch nicht mal getauft. Also das ist ja ganz was Schlimmes. Ja. Nee, aber du, ich finde das eigentlich, also das sehe ich jetzt so.
Warte, ich gucke
und ich fühle mich damit mit dieser Interpretation sehr wohl für dich.
Toll, das ist auch so ein Herz, was da
das ist richtig groß. Das ist richtig offensichtlich.
Oh, das ist voll schön. Vielleicht ist mein Herz jetzt ein bisschen heile. Sieht irre aus.
Ja, folge deinem Herzen. So, ich interpretiere das jetzt für dich. Warte, ich muss das mal auswaschen.
Stimmt.
Oh mein Gott, sonst geht das hier. Du weißt.
Das nicht.
Nee, also wenn schon recht.
Wenn schon richtig.
Ach, Mensch, hier so. Einmal mit dem Finger. Das gefällt mir total. Ich merk's es, ja.
Ich habe das Gefühl, da könnte sich was für dich.
Hallo, ich kann einfach jetzt Kaffee lesen.
Einfach mal die Nachrichten aus der Tasse.
Ja. Oh, dann wäre es nur noch Good News,
so,
du.
So, Putin, der fand es nicht so gut. Der hat jetzt da Ukraine läuft doch.
Ich sehe kein Herz. Mal gucken. Ja.
Ja, so, Theatertage in Bonn. Klasse.
Läuft. Punkt. Kann man abschließen. Ach, ist doch lustig. Das ist ja echt wirklich. Kaffeesatz lesen mit Idel und Aline.
Ja, wirklich. Das, musste sein.
Ja. Für 100 Euro die Stunde.
Ja, und Aline hat echt was geopfert, weil sie trinkt kein Koffein. Und das heißt vielleicht, dass sie jetzt erstmal nicht mehr schlafen wird eine Woche. Ja.
Extra für dich, Idel. Extra ich mach für das. Uns. Wenn ich so eine gute Zukunft jetzt habe, dann mache ich das.
Ja,
auf jeden Fall,
hast du.
Ach nee, ach schön. Du, also ich würde dir vielleicht noch eine Frage stellen, weil wir haben über echt viel geredet und ich finde es so schön, was du mir erzählt hast. Ich wollte dich noch fragen, weil das vielleicht das nochmal abschließt. Ja. Vielleicht eigentlich auch mit dieser Zeremonie sozusagen. Ja. Aber also wenn du hier zu Hause bist, also in Berlin, ich nenne es jetzt mal dein Zuhause, ne? Wie besänftigst du dann deine Seele, wenn du dich dann doch nach der Türkei sehnst? Weil ich glaube, wirst ja wahrscheinlich auch so eine gewisse Sehnsucht dann immer mal wieder haben, oder?
Das ist halt meine Mutter unglaublich, ne? Die lebt dort, in der Türkei, Gott sei Dank auch. wird aber auch zurückkommen. Und dann machen wir das, was mein Vater lebt ja auch so 8 Monate in der Türkei, 4 Monate hier mit meiner Stiefmutter. Und meine Mutter soll das auch ähnlich machen, so dass sie die Möglichkeit hat. Also meine Mutter liebt ja Deutschland auch. Und Deutschland ist für sie, hat ihr die Freiheit geschenkt in vielerlei Hinsicht, was aber ganz klar mit ihrer Biografie zu tun hat, ne? Mhm. Sie ist auch in einer Zeit gewesen, wo der Ruf der Türken in Deutschland überhaupt gar nicht so schlecht war. Man hatte noch gar nicht so viel Erfahrung miteinander. Es gab mal oder anderen hässlichen Bericht, aber so um die 70er, in den 70ern. Mhm. Aber die Leute hatten noch den Krieg in den Knochen und die wussten, was es bedeutet, wenn man Chancen braucht, wenn man Möglichkeiten braucht. Meine Mutter hat davon wahnsinnig viele gekriegt. Und sie sagt immer, sie kam nach Deutschland wie ein Vogel mit gebrochenem Flügel und der Flügel ist hier geheilt. Und sie hat die hat ein ganz anderes Verhältnis zu Deutschland, weil sie aber auch in einer ganz anderen Zeit kam. Mhm. Was aber Fakt ist, ist, dass sie unfassbar viel Unterstützung erlebt hat hier von den Deutschen. Und sie hat sehr, sehr viel gelernt. Was sie auch interessant, ne? Sie hat einmal ihren Hauptschulabschluss nachgemacht und hatte meine Mutter nach der 4. Klasse rausgenommen. Damals sie ist ja im Dorf groß geworden. Das brauchte man wohl keine Schulbildung im Dorf zu der Zeit. Obwohl sie sehr, sehr intelligent war, haben sie sie nicht weiter lernen lassen. Und dann hat sie das hier nachgeholt, hat also ihren Hauptschulabschluss hier gemacht. Dann hat sie Maskenbildnerin gelernt, hat lange im Beruf der Maskenbildnerin gearbeitet. Dann hat sie sich meine Mutter war auch immer jemand, der sich immer weitergebildet hat. Und dann hat sie Familienaufstellung nach Bernd Hellinger gelernt. Sie hat das jahrelang gemacht für ihren eigenen Heilungsprozess, hat es dann aber auch gelernt und hat das in die Türkei als allererste exportiert.
Das kenne ich gar nicht.
Systemische Familienaufstellungen sind sehr bekannt geworden und der eigentliche Gründer ist der Bernd Hellinger, der auch durchaus umstritten war. Systemische Familienaufstellung, da geht es auch darum, dass jeder, wie soll ich das erklären? Ich erkläre es mal so, du bist in einem Raum mit 20 Menschen, du fängst immer an, damit deine Ursprungsfamilie aufzustellen, Vater, Mutter, Geschwister. So, und du fragst die Leute im Raum, möchtest du stellvertretend für meinen Vater stehen, möchtest du stellvertretend für meine Mutter, für meinen Bruder, für meine Schwester, und dann stellst du sie in den Raum, irgendwie, wie du möchtest. Anhand dessen, wie die Leute stehen, welche Konstellationen sie haben, erkennt der Therapeut oder der Familienaufsteller, erkennt, wo die Liebe nicht fließt, wo es blockiert ist. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Frauen, die viel auf den Boden gucken, haben vielleicht Kinder verloren und sehen ihre lebenden Kinder nicht. Weil sie immer noch auf dem Boden, also das heißt, das ist so ein Symbol. Ne? Auf dem Boden gucken heißt, du betrauerst Tote oder du guckst auf die Toten. Und es gibt viele Frauen, die Fehlgeburten hatten, die Kinder verloren haben. Auch die Kinder, die danach gekommen sind, fühlen sich manchmal nicht gesehen, weil die Energie ist da noch blockiert. Das heißt, da muss etwas begradigt werden. Und es wird immer begradigt mit Achtung, mit Ehren, mit Lieben und mit Annehmen. Das ist der Prozess, ne? Den man macht. Und damit begradigt man die Dynamik in einer Familie. Weil das Interessante ist ja, dass tatsächlich sich gewisse Informationen bis in die nächsten Generationen tragen. Das heißt, wenn du es nicht gemacht hast, wird es dein Kind machen. Weil das gemacht werden muss. Alles muss in die, da sind wir wieder am Anfang, Balance kommen. Alles muss wieder in Harmonie gebracht werden. Na, also die Chinesen sagen, daher kommt übrigens die weiße Lüge von den Chinesen, die sagen, wenn du die Harmonie zerstörst mit der Wahrheit, Lüge.
Krass.
Ja,
okay.
Die Harmonie darf um keinen Preis zerstört werden. Und das hat damit zu tun, dass dann der ganze Prozess von Karma, von Ausgleich anfängt. Ne? Und das wird dann, wenn, wie gesagt, du es nicht machst, müssen es deine Kinder machen. Steht auch in der Bibel. Bis in die 7. Generation werden die Kinder für deine Sünden büßen. Sünde ist jetzt ein großes Wort, das ist jetzt nicht mein Ding. Es gibt für mich keine Sünde. Die einzige Sünde, das ist, meine Mutter hat das sehr schön gesagt, die einzige Sünde, Edil, ist, sich selbst nicht zu lieben. Es gibt sonst nichts anderes. Und das ist, fand ich, ein sehr schönes Bild dafür. Aber diese Idee, dass deine in deiner Familienlinie etwas weitergetragen wird. Manchmal kommt es gar nicht von dir, manchmal kommt es von 3, 4, 5 Generationen vor dir. Und wenn man es also in deiner Ursprungsfamilie nicht lösen kann, dann wird die Oma dazu geholt, dann wird der Opa dazu geholt. So, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viel Krieg und wie viel Vertreibung, wie viel Vergewaltigung, über die nicht gesprochen werden. Das Hauptding ist, bei der Familienaufstellung, alles, was im Dunkeln liegt, muss ins Licht. Wenn es im Licht ist, wenn es einmal ausgesprochen wurde, wenn es einmal nicht mehr ein Geheimnis ist, dann kann es gehen. Dann kann es sich verändern, dann kann es sich transformieren. Bleibt es unausgesprochen, wird es weitergetragen. Dann kann also da keine Transformation stattfinden. So ungefähr, Familienaufstellung ist natürlich noch wahnsinnig viel mehr, aber das ungefähr ist das System. Und es ist ein energetisches System, das heißt, die Energie überträgt sich per Intention.
Ja. Oh, wieder was gelernt. Ja, das ist ja so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das ist ja wie bei der Psychotherapie, ne? Wenn du was aussprichst in einem Safe Space, was es ja ist oder sein sollte, was du nie deiner Familie, deinem Partner, wem auch immer sagen würdest, sondern einer Person, die eigentlich eine Distanz zu dir haben sollte, also was man im besten Fall ja mit der Therapeutin, Therapeut ja hat, und einfach nur es manchmal auszusprechen, selbst wenn du es nie machen würdest, ne? Das ist sehr, also es tut gut meistens. Ja. Also deswegen, weil du jetzt sagtest, wenn was im Licht ist, wenn was draußen ist, und dann dann stört es meistens dann auch nicht mehr. Es muss gar nicht passieren. Richtig. Es ist einfach nur draußen. Es wurde einfach mal ausgesprochen oder gezeigt oder wie auch immer.
Und gerade bei Vergewaltigung, das sieht man in den Aufstellungen sehr viel, dass viele alte, ne, also die Frauenlinie, da gibt es viele Vergewaltigungen, über die nie gesprochen wurde. Also und das ist halt auch Teil des Krieges, ne? Weil man eben Scham und Ablehnung erfahren hätte, wenn das so gewesen wäre. Also was auch für eine grausame Gesellschaft, die dich ablehnt, weil man dir Gewalt angetan hat. Ne? Also
ja, es wo ist du ja dann das Opfer, als Opfer dargestellt hast. Oder nicht als Opfer, aber so von wegen, es ist ja deine Schuld, richtig, weil du...
ganz genau. Wer weiß, Thema ob haben du da nicht ein bisschen mit dem Schwanz gewackelt hast, sozusagen. Genau. Ne?
Ja, aktuelles Thema zu Rammstein ist ja auch. Genau. Je nachdem, was da jetzt rauskommt, aber da ist ja auch die ganze Zeit dieses Victim-Shaming, wie sich das so nennt.
Ja, ich finde das auch, das ist echt dramatisch. Und insofern, man sieht, dass die Leute ganz viel Ergebnisse erleben. Also zumindest kann ich das sagen, weil ich das ja durch meine Mutter gesehen habe. Und wenn Heilung einmal in dein Familiensystem kommt, dann das geht in die Vergangenheit und es geht in die Zukunft. Also das heißt, du heilst Ahnenlinien, wenn du Heilarbeit machst. Und die meisten Heiler machen die Arbeit, weil sie eigentlich selbst Heilung brauchen. Es ist sehr interessant. Es gibt dazu einen Planeten und der heißt Chiron. Chiron ist the Wounded Healer. Das ist ein Planet, der für Heilung steht, für den Aspekt der Heilung, selbst aber immer verwundet bleibt. Und wir fragen uns ja oft, wie kann jemand, der so verkorkst ist, so gut heilen? Ne? Und es ist tatsächlich, heißt es nicht, wenn du verwundet bist, dass du einem anderen keine Heilung ermöglichen kannst. Das ist ja immer eine Kooperation. Aber ich finde das so spannend, dass es da diesen Aspekt dann eben auch noch planetarisch gibt.
Den gibt es wirklich?
Also, ja, den gibt es wirklich. Okay. Chiron ist ein Planet, der sich Wounded Healer nennt und dann zu gewissen, also wenn der kommt, wenn der in deinem, keine Ahnung, astrologischen Chart drinne ist, dann heißt es, hier geht's um Heilung, Heilaspekt, aber er bleibt selbst immer verwundet und viele, die in die Heilberufe gehen, gehen da rein, weil sie Wunden haben, weil sie verwundet sind. Und das Prinzip ist auch, wenn ich mit dir Heilung mache, heile ich auch. Das ist nicht, ich mache es, du heilst, sondern wir heilen beide. Und das ist ein Grund, warum viele Menschen, die in diesen Beruf gehen, starken Drang haben, zu heilen und darüber sprechen, weil sie diese Heilung brauchen. Und ich meine, wir kennen den Satz, hurt people hurt people, also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und insofern, glaube ich, ist da ein großer Bedarf nach Heilung. Und so verkorkst, wie wir mittlerweile auch zum Beispiel partnerschaftlich, da haben wir letztens drüber geredet, wir sind echt schon ein bisschen verkorkst. Ne? Wir sprechen uns kaum noch draußen an, das geht, läuft alles über Apps. Das ist aber auch sehr frustrierend und super anstrengend. Also, ich bin dafür. Ich bin für Heilung, weil ganz ehrlich, da bin ich sehr egoistischer Mensch. Es geht mir nicht um dich, es geht mir darum, dass ich ein gutes Leben habe und das kann ich nicht, wenn du nicht geheilt bist und mich nervst.
Sehr harmonisch. Nein, finde ich gut. Aber wir müssen jetzt, zum Abschluss zu kommen, um die Klammer zuzumachen, weil ich am Anfang so ein bisschen dahin geteased habe, Waldorfschule. Ja. Kannst du mir bitte einmal erklären, da kommt jetzt meine Kartoffel durch, und dieses Pauschalisierende, aber wie kommt man als türkische Frau dazu, sein Kind in... in Benden warst du? Warst du in der Waldorfschule?
Bielefeld-Bomlitz. Also in der Lüneburger Heide. Ja,
genau. Wie kommt man dazu wirklich ganz naiv, unbedarft, weil ich habe echt keine Ahnung, ich frage mich das wirklich, erstmal dieses System zu kennen und zweitens dann zu sagen, ich schicke da jetzt mein Kind dahin.
Meine Mutter war als es den allerersten Bioladen gab, in den 80ern, in Celle, war sie die Erste, die da gearbeitet hat. Also sie hat schon immer, sie hat das aus ihrer Familie mitgebracht und sie hat das System verstanden, weil es ihr so nahe ist, weil es ihrer Mentalität nahe liegt. Ne? Also und ich weiß, da gibt es viele Aspekte, dass man sagt, Steinhardte, die waren auch rechts und eben davon habe ich jetzt nichts gefühlt. Ich hatte keine rechte Erziehung in der Waldorfschule. Ne? Also das war überhaupt gar nicht Teil davon. Aber dass es tatsächlich so ein bisschen einen spirituellen Ansatz hat und dass es eine andere Form von Lernen gibt, eine alternative Form. Die wollten mich ja auf die Hauptschule schicken. Du weißt ja, Migranten wurden auch systematisch auf Hauptschulen verwiesen, damit sie auch im unteren, prekären Bereich der Gesellschaft bleiben. Dass da die Aufstiegsmöglichkeiten von Migranten eben begrenzt ist, weil man braucht sie ja unten. Dafür sind sie ja gekommen. Dafür hat man sie geholt. Für unten. Nicht für oben, nicht für Abitur, und nicht für so. Und das hat meine Mutter natürlich, da hat sie gesehen, nee, wenn ich dieses Kind auf eine Hauptschule schicke, dann wird die eingehen. Und da hatte sie kaum noch eine Wahl und hat gesagt, gut, was mache ich? Und hat dann eben von Freunden gehört über die Waldorfschule und das fand sie gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Aline, ich bin so derartig dankbar, dass ich auf einer Waldorfschule war. Ich habe so viele Vorteile davon. Die Art des Lernens, und das ist halt, ich war ja auch in der staatlichen Schule, ich kann das vergleichen. Die Bildungsqualität auf Waldorfschulen ist enorm. Also das ist, da muss ich ehrlich sagen, ist eine staatliche Schule McDonald's. Ehrlich. Und ich war ich bin im 8-Sterne-Lokal quasi groß geworden. Ja, das muss ich wirklich sagen. Wir haben sehr, sehr schwierige Inhalte schon sehr als sehr junge Menschen bekommen. Ne? Also, dass man verschiedene Gedichte schon mal auswendig lernt. Die Kinder lernen von Stunde 1 auswendig. Du hast Englisch, Französisch ab 1. Klasse. Die Bildungsinhalte sind intersektional. Das heißt, du lernst aus einem Jahrhundert, aus einer Zeit. Was ist da?
Da hatten wir darüber schon mal gesprochen. Ja,
genau.
Stimmt. Also, dass man nicht so wie wir quasi nur das Thema oder nur das Jahrhundert betrachtet, sondern
der Kontext ist wichtig. Genau. In welchem Jahrhundert ist was entstanden, warum, aus welchem Kontext heraus. Und was natürlich noch ein ganz wesentlicher Teil ist, die Waldorfschule legt Wert darauf, dass du alle deine Intelligenzformen verwendest. Das heißt, es wird nicht nur auf eine intellektuelle Intelligenzform geachtet, es wird darauf geachtet, dass du deine Sinne einsetzt. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass meine Intuition ganz stark geworden ist. Ne? Dass ich also mit meinem Körper lerne, dass ich mit meinem Geschmack lerne, dass ich mit meinem Hören lerne. Also das ist eine viel sinnlichere Art zu bilden und eine sehr viel vernetztere. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Waldorfschüler wahnsinnig schnell sprechen und, also ob manche, nicht alle, aber manche wahnsinnig viel schnell sprechen und wahnsinnig schnell denken können. Das hat was damit zu tun, wie du auswendig lernen musst. Wir hatten ja keine Bücher, sondern wir mussten den Unterricht mitschreiben. Du hast eine ganz andere Kapazität, dir Dinge zu merken. Woher jetzt meine Namensamnesie kommt, weiß ich nicht. Die merken den Namen einfach gar nicht.
Muss auch nicht alles können.
Nein, nein. Ja. Aber ich sage dir, ich bin sehr, sehr dankbar. Zum Beispiel, weißt du, was nie passiert ist in der Waldorfschule für mich? Ich wurde nie als Türke angesprochen. Ich wurde immer individualisiert und ich wurde immer als Idyll gesehen. Und Idyll war gut in Deutsch. Da gab es keinen Überbau von da, du bist ja von woanders gekommen, du kannst es ja nicht. Du kannst es ja gar nicht können. Geht ja gar nicht, weil du bist, kommst ja vor. Also es gibt ja Klagen, die wir haben von Professoren, die kopftuchtragenden Migrantinnen in Unis absprechen. Sie hätten das Wort abgeschrieben bei ihrem Nachbarn, weil sie können es ja nicht kennen mit ihrem Kopftuch. Absurd! Das ist ein studierter Mensch. Wie kann man so absurd sein? Und das ist... das gab's nicht in der Waldorfschule. Deshalb bin ich so eine starke Idyll geworden. Ja, also ich habe der Waldorfschule wahnsinnig viel zu verdanken und ich bin unglaublich freudig darüber, dass ich da sein konnte. Ich habe Landbau gehabt. Wir hatten Garten und Landbau. Mandika, ich weiß, wie ich was pflanze, wie ich was mache. Ja, also wir haben mit allen Materialien gearbeitet. Also ich kann nur sagen, ich bin Waldorf-Fan, sage ich ganz ehrlich, weil ich war einfach eine unglaublich gute Bildung bekommen habe und vor allen Dingen auch als Persönlichkeit komplett wahrgenommen wurde und gefördert wurde und nicht als Türke. Also die Waldorfschule war der Punkt, wo das Türke ausgesetzt hat und mich, also insofern sehr genial von meiner Mutter. Wäre ich auf eine Hauptschule gekommen, wäre ich Gillette Eiche wirklich geworden. Und dann hättet ihr keinen Spaß mehr hier. Das kann ich euch sagen. Ich bin froh, dass ich die irgendwie gespielt habe. Ja. Weil wenn ich die geworden wäre, dann wäre es anders geworden.
Aber wie war das denn, als ihr dann nach Kreuzberg gezogen wurde? Das war doch dann Kulturschock, oder?
Naja, für mich war Berlin auf jeden Fall erstmal so, was ist denn
hier weil ich los? Meine, du bist genau in nach Kreuzberg, wo es ja einige Gillette-Eiches gibt.
Richtig. Ne? So. Ich bin aber zuerst, als wir angekommen sind, da war ich ja so 14, 15, wir haben in Kreuzberg gar keine Wohnung, wir durften nicht hierher ziehen, es war Zuzugsstopp, weil man wollte Ghettoisierung verhindern. Also deshalb durften wir nicht nach Kreuzberg ziehen, wir mussten nach Siemensstadt ziehen, also haben wir dann...
Auch nicht besser.
Ja, oder wir haben in Siemensstadt was gefunden, es war jetzt kein Muss, aber wir haben da was gefunden. Dann war ich erstmal in Siemensstadt und bin aber anderthalb Jahre später schon in Kreuzberg gewesen, weil Kreuzberg so eher mein Ding ist von der Energie her. Und dann habe ich natürlich viel, ja, mich mit diesem Bezirk und mit den Menschen, die hier leben, auch beschäftigen müssen, weil ich, ne, also es ging, ich war auch sehr arm, ich hatte auch kein Geld, obwohl ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, war es halt auch immer wieder hinkend. Dann habe ich auch noch Kunst gemacht nebenbei, dann habe ich auch im Bildungsbereich gearbeitet, also habe mir wahnsinnig viel von den Menschen hier gelernt und erfahren. Und ich habe kein einziges dummes Kind in der Rüdli-Schule gefunden, tut mir leid, habe ich nicht.
Da warst du, ne?
Ja, da habe ich auch gearbeitet. Nur den Grundschule und Rüdli-Schule und dann siehst du eben, was die da so machen. Ne? Und dann da ist eigentlich Gillette Aisha auch entstanden, aus dem Schmerz heraus, Alter, wie kann es sein, dieses Mädchen trägt ein Kopftuch, weil sie es will. Ihre Mama trägt eins, keiner zwingt sie dazu, sie will ihrer Mama ähnlich sein, also trägt sie ein Kopftuch in der 5. Klasse, weil sie das möchte. Die hat einen Durchschnitt von 2,0 und wird auf eine Hauptschule verwiesen. Ich bin durchgedreht. Ich bin durchgedreht, weil ich wusste, wie schwer sie es haben wird. Weißt du, was ich meine? Wenn man so ein intelligentes Kind irgendwie auf eine... Und das ist eine Frechheit, sowas zu tun. Und da bin ich ja richtig durchgedreht. Und das war eigentlich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, Gillette Aisha, jetzt sage ich euch mal, wer ihr seid und was hier, was soll die Scheiße? Warum marginalisiert ihr unsere Kinder? Warum versucht ihr uns von Bildung irgendwie... Wo ist denn hier die angebliche hier Chancengleichheit? Wo ist die denn? Und dann machst du aber so eine Scheiße. Und dann haben wir ja alle rausgefunden, es war auch sehr interessant. Ne? Ich war eines der Ersten, die das die darüber gesprochen haben, warum immer Hauptschule. Auf einmal hörst du aus allen Ecken, warte mal, das haben die bei mir auch gemacht. Du hattest ja immer den Eindruck, es liegt an deiner eigenen Fähigkeit. Es war gar nicht klar, dass das systemisch ist. Und da sozusagen hat das mit Gillette eigentlich auch angefangen und dann bin ich losgegangen und habe natürlich auch den Duktus, den habe ich von der Rüdli, mein Gott, wie viel haben wir gelacht, oh mein Gott. Ich habe alle meine Schüler durch den MSA bekommen. Ich hatte MSA Vorbereitungskurse gegeben über eine Stiftung, ein Quadratmeter Bildung hieß die damals. Und die sind alle durchgekommen bei mir, aber wir hatten halt auch wahnsinnig viel Spaß. Also durch
wahrscheinlich auch deswegen sind die durchgekommen. Ich meine, du musst doch auch Spaß haben, wenn du in die Schule gehst.
Die haben gesehen, dass ich die geliebt habe, dass ich sie wertgeschätzt habe, dass ich ihre Eigenschaften gut einordnen konnte, dass ich ihnen auch gezeigt habe, guck mal, was du kannst. Weißt du eigentlich, was du kannst?
Ja, Motivation.
Ne? Also total. Und da sind die so drauf abgefahren, dass das ihnen zugute kam. Und dann sehe ich halt so, okay, die Lehrer sind, also es ist wirklich nochmal ein Riesenfeld, Aline, da könnte ich jetzt auch Stunden referieren.
Verstehe ich.
Aber Tatsache, ich liebe uns Kennex. Ich liebe uns einfach. Ich finde uns in jeder Hinsicht mega. Ja. Und je beschissener dieses Land uns findet, desto geiler finde ich uns.
Ah, schön. Wird's Gillette Aisha noch mal geben?
Also sie ist nicht weg. Manchmal kommt sie. Sie hat jetzt letztens, da saßen wir auf dem Sofa, haben gelacht, weil Gillette meinte, du musst den Deutschen sagen, sie sind Hobbits.
Du Hobbits? Musst,
Hobbits. Sie sind Hobbits. Warum? Und sie kann es beweisen.
Haben wir solche Füße?
Die Sache ist so, du bist kein richtiger Hobbit. Du bist vielleicht ein Halbling.
Ich?
Ja, weil bei dir ist nicht ganz Hobbit.
Ich bin ja auch nicht ganz Hobbit.
Richtig, aber ist dir mal aufgefallen, dass die Aumanns im Auenland jetzt, wie heißt es? Das heißt doch Mittelerde, richtig?
Ja,
Und wir sind hier in
Mitteldeutschland. Achso, Mitteleuropa.
Ja. Im zivilisierten Mitteleuropa. So, mir ist aufgefallen, dass die Hobbits genauso meckern wie Deutsche. Voll meckern. Dann haben sie von dem einen Hobbit, der nur 2 Jahre weg war, seine ganze Wohnung versteigert.
Stimmt.
Das ist sehr deutsch.
Und sie meckern vor allen Dingen, wenn irgendwie mal einer pupst oder irgendwie dreckig ist oder irgendwie.
So ist es nämlich. Es wird viel gelästert über den Zaun hinaus. Stimmt. Und dann hat Kevin Kühnert mal in einer Sendung gesagt, wir sind halt auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und da wusste ich, Schicksalsgemeinschaft, das ist Hobbit.
Also ab morgen.
Es gibt noch viele Nachweise, warum.
Lord of the Rings mit Edil weiter.
Mit Gillette Aisha, genau. Also sie ist noch da und wir lachen uns kaputt über gewisse Sachen. Und sagen, na gut, ihr seid nicht die Schönsten, aber immerhin habt ihr eine Hauptrolle.
Herrlich. Ach, Edil, wirklich. Könnt mich mal so beeiern mit dir. Aber immer viel Spaß. Du, wie du merkst, wir haben ja echt jetzt hier, glaube fast 2 Stunden geredet oder so. Ich könnte es auch echt noch stundenlang, gerade diese ganze Migration, Motivationsgeschichte, das ist ja, wir wissen ja beide, dass wir haben da ja auch was vor, was noch kommt.
Ja.
Ein Projekt, das werde ich auf jeden Fall noch in auf meinem Instagram-Profil und hoffentlich vielleicht auch auf deinem, irgendwie werden wir das noch publizieren, egal. Aber Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt bitte unserem Instagram-Kanal bei Zenit und auch abonniert auch die Zeitung natürlich. Da werden die Sachen alle veröffentlicht. Auch wann die Folge jetzt rauskommt, werde ich publizieren. Und ich danke dir, Edel, dass ich hier sein durfte.
Alles
und dass
nicht,
du
danke
mich
auch.
So zum Lachen gebracht hast. Es ist ja immer so bei dir. dass du bist so ein Herzensmensch, wirklich. Also das ist wirklich so, du machst deine Frequenz ist ja gut.
Eines der schönsten Komplimente, die ich je gehört habe, wirklich.
Wir frequentieren uns gut zusammen.
Genau.
Wie auch
immer. Aline, ja, mein, ich danke dir.
Vielen Dank,
dir
dass
sehr
du da mein Gast warst.
Danke,
heute
jederzeit. Dankeschön, dass ich es durfte. Vielen Dank. Tschüss.